Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I, für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Viktor Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Ekstermier.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 576 also. Nicht so gelaufen wie geplant, weil man tut's das schon. Also ich musste aus verschiedenen nicht so tollen Gründen früher aus New York abreisen. Könnte jetzt sagen, okay, immerhin habe ich dann zu einer normalen Zeit aufgenommen. Aber der Jetlag, ihr werdet das merken, gerade auch im Football-Teil. Der Jetlag, der hat mich noch, so lange ist es nicht her. Aber ja, hilft da nichts. Wir beginnen jedenfalls mit Fußball. Thorsten Poppe, Oliver Seidler, eine große Rückkehr nach längerer Zeit von Olli und Christian Bernhard von der SZ über verschiedene Dinge, Trainerwechsel in erster Linie, aber auch Lob für kleinere Teams, die die Fußball-Bundesliga aufmischen. Dann geht's weiter mit Football. Günni Zapf, Andreas Renner und Christian Schimmel. Heute in der Nacht geht's ja los mit den Titelverteidigern, mit den Rams, die zu Hause spielen gegen die Buffalo Bills. Und ihr merkt schon, der Jetlag, der quält mich wahnsinnig. Gut, danach Motorsport. Eddie Milke ist schon in Spa und Stefan de Vos-Heinrich nach einem kurzen Urlaub wieder zurück. Formel 1 dann mit Stefan Ehlen. Danach Götzi, den habe ich erreicht, ein paar Minuten nachdem Carlos Alcaraz gegen Yannick Sinner dann doch gewonnen hat. Wahnsinns-Match, 5 Stunden 15 um kurz vor 9 Uhr Münchner Zeit aus, also kurz vor 3 Uhr New York Zeit. Fragt man sich auch, okay, ja, muss das sein, aber ging halt nicht anders. Die Jungs können ja nicht früher aufhören. Und dann am Ende noch Tennis mit Babsi Schett, das habe ich noch in New York aufgenommen. Keine Power Rankings. Und auch leider nichts zur Basketball-EM. Das ist umso bitterer, als dass ich mit Dre eigentlich was ausgemacht hatte. Dre ist ja jetzt in Köln gewesen, ist aber heute heimgefahren nach Wolfsburg. Aber die Deutsche Bahn war nicht gut aufgelegt. Und Verschiebungen, Überfüllung und jedenfalls haben wir das einfach nicht mehr zeitlich untergebracht. Was ein Jammer ist, weil die deutschen Männer richtig viel Spaß machen, auch keine Power-Rankings. Ja, gerade aus dem Grund, weil ich eben aus nicht so tollen Gründen nach Deutschland zurückfliegen musste, aus New York. Ja, mehr vielleicht in einem Daily mit dem Anchorman. Mal schauen. Aber jetzt geht's mal los mit der Big Show 576. In dieser Woche kriege ich es hoffentlich richtig zusammen. Ja, Big Show 576. Eine schöne Fußballrunde, möchte ich sagen. Zum einen Thorsten Poppe. Grüß dich, Thorsten. Schon in Vorfreude auf den 1. FC Köln. Guten Morgen.
Ja, absolut, der heute Abend ja die Europapokalnacht feiern möchte.
Ja, bitte. Dann freue ich mich sehr. Es ist für mich das Comeback des Jahres, wenn nicht sogar das Jahrzehnts bei Sportradio 360. Olli Seidler ist nach längerer Zeit mal wieder dabei. Grüß dich, Olli.
Ist mir eine Ehre. Grüße dich.
Eine große Freude auch. Und da möchte ich noch kurz ausholen. Vor kurzem war eine Begehung der SAP Arena, also der Baustelle in München. So. Und da ist ein junger Mann, der ständig mit Birgit Nössing spricht. Und ich denke mir, das kann doch nicht sein. Die Eifersucht ist groß auf meiner Seite. Dann sagt mir ein anderer Kollege, der mit dort am Start war, ja, die zwei Südtiroler, die reden untereinander. Und ich sage, wie die zwei Südtiroler? Ja, das ist Christian Bernhard. Christian, ich habe dich das erste Mal live gesehen. Schön, dass du mit deiner Italien-Expertise und nicht nur mit der auch wieder Zeit hast. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo.
Ja, Olli, ich möchte mit dir anfangen. Die Engländer waren ja früher immer dafür bekannt, dass sie extrem viel Geduld hatten mit ihren Managern, mit ihren Teammanagern auch. Jetzt verliert Chelsea am Dienstag in Zagreb mit 0-1. Thomas Tuchel, der vor gar nicht allzu langer Zeit die Champions League gewonnen hat, ist plötzlich Geschichte, zumindest bei Chelsea. Wie interpretierst du das?
Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, da ich ja am Wochenende mich mit dem Comeback von Marco Rose, also dem
ja, da kommen wir schon auch dazu,
Tedesco beschäftigt habe, bin ich also jetzt, was die Tiefenschärfe bezüglich des Chelsea Football Clubs angeht, nicht so der allererste Ansprechpartner, aber natürlich, also aus der Distanz ist es so, dass man das natürlich schon mit erstmal Erstaunen beobachtet hat und dann die Zahlenspiele natürlich auch alle verfolgt hat. Neuer Chef ist da, 100 Tage im Amt, 100 Spiele für Thomas Tuchel und weiß ich was, womit alles jongliert wurde. Aber ja, also im Hintergrund steht halt, dass das, so wie sie es jetzt natürlich in der Champions League zuletzt gezeigt haben, auch schwer zu akzeptieren ist. Es fehlt Ordnung, aber das im Grunde genommen eigentlich auf allen Ebenen, sowohl fußballerisch als offensichtlich auch in der Kommunikation mit der Führungsetage, dass du deinen Champions League Siegertrainer auf diese Art und Weise gehen lässt, das oder rausschmeißt, das ist natürlich schon auch im höchsten Maße bemerkenswert. Ich bitte aber die anderen Kollegen mit mehr Expertise diesbezüglich noch intensiver zu gründeln, weil da fehlt mir schlicht und ergreifend der Hintergrund.
Ja, also ich weiß nicht, Thorsten, ich habe gleich wenig Hintergrund oder Olli hat immer noch mehr Hintergrund als ich. Ich war nur sehr überrascht, dass der Geduldsfaden so schnell gerissen ist, weil am Ende des Tages ist Chelsea ja, wenn man die Punkte anschaut, besser gestartet als Liverpool. Und dort sitzt Jürgen Klopp ja fester im Sattel denn je. Ich weiß nicht, wollen wir dazu noch was sagen oder wollen wir tatsächlich uns schon nach Leipzig begeben, Thorsten?
Gerne nach Leipzig, ja. Ein viel und heiß diskutiertes Thema. Da können wir bestimmt ganz viel reinpacken an Input.
Okay, gut. Da muss man aber den Christian auch noch fragen. Christian, diese Entlassung von Thomas Tuchel, wie ist sie bei dir angekommen? Ich habe mir irgendwie schon gedacht, wie ich das Ergebnis gesehen habe, naja, da könnte was passieren, aber das war wieder nur mein Bauchgefühl.
Ja, schon sehr überraschend. Also klar ist das eine Niederlage, mit der niemand gerechnet hat, aber nach dem ersten Champions-League-Spieltag so kurz in der Saison ein Trainer, der so viel für den Verein auch in der jüngsten Vergangenheit geleistet hat. Ich finde, man sieht an dem Beispiel, da ist ein neuer Eigentümer und da hat sich sehr viel in der Führungsstruktur des Vereins verändert. Da sind ja viele Namen, so Marina Granovskaya, der Vorstandschef, die sind alle weg, die Chelsea über viele Jahre geprägt haben. Auch Peter Cech zum Beispiel, der war da lange als technischer Berater tätig, ist jetzt auch nicht mehr da. Also anscheinend scheint es da eine große Umstellung zu geben und es wirkt so, als würden die neuen Herren aus den USA, in dem Fall Todd Boehly, ja, gleich ein Zeichen setzen wollen, so ein Zeichen der Macht. Ob das der Mannschaft zugute kommt, würde ich mal dahingestellt lassen.
Okay, Christian, dann doch noch eine Frage an dich. Zeugt das nicht auch von ein bisschen Undankbarkeit? Du hast ja selbst gesagt, weil die letzte Saison war für Chelsea ja überhaupt nicht einfach und da hat dann Thomas Tuchel eigentlich ja alles gemacht. Die Kommunikation nach außen hat den Laden zusammengehalten, hat sich für die Champions League nochmal qualifiziert. Also eigentlich ist das ein schwaches Zeichen. Ich sehe schon, dass da wahrscheinlich jemand seine Macht demonstrieren wollte. Aber es ist auch undankbar, finde ich, gegenüber Tuchel.
Ja, und es wirkt halt sehr aktionistisch. Es wirkt halt so, okay, ich bin hier jetzt der neue große Boss und jetzt läuft's halt so, wie ich das gerne hätte. Sie bringen das Geld, also dementsprechend haben sie den Anspruch, wahrscheinlich sich so zu positionieren. Aber wie gesagt, ich würde in Frage stellen, und das werden die nächsten Monate ja zeigen, ob das halt für die Entwicklung der Mannschaft wirklich hilfreich ist. Und es gibt zum Beispiel in Italien, würde ich sagen, ein Gegenbeispiel. Da gibt es bei der Roma seit 2-3 Jahren eine amerikanische Eigentümerfamilie, die Friedkins. Und die, finde ich, machen es halt ganz anders. Die haben viel investiert, aber auch halten sich in dem Hintergrund und lassen die sportliche Leitung die sportlichen Dinge machen. Ich glaube, dass das auf lange Sicht der erfolgreichere Weg ist.
Wir kommen zurück nach Italien. Aber, Olli, viel investiert und lassen die sportliche Leitung machen, was sie für richtig halten. Das hört sich nach Leipzig an, oder?
Ja, die sportliche Leitung wäre natürlich ganz gut gewesen, wenn sie die schon früher vielleicht geholt hätten. Da popeln sie ja auch schon seit Monaten dran rum. Und im Endeffekt ist es ja so, dass Oliver Minzlaff jetzt derjenige gewesen ist, der in den vergangenen Monaten de facto die Position übernommen hat, die eigentlich Markus Kröschel ausgefüllt hat und die möglicherweise demnächst Max Eberl dann gestalten wird. Und das Ergebnis ist dann schon so, dass er in der Zeit eigentlich zwei Trainer verschlissen hat. Von Jesse Marsch war er zu 100% überzeugt. Das hat dann eben alles nicht so funktioniert. Dann Domenico Tedesco. Und 109 Tage nach dem DFB-Pokalerfolg im Mai ist er dann schon wieder Geschichte, hat noch nicht mal ein Jahr absolvieren dürfen, hat auf der einen Seite die beste Rückrundenmannschaft der vergangenen Spielzeit geformt, hat den Titel geholt im DFB-Pokal, den so lange vom RB-Kosmos ersehnten Titel in Deutschland eingefahren, Champions League-Quali auch noch, zwar am Ende mit Mühen, aber dann doch hinbekommen. Tja, da siehst du dann dementsprechend, dass die Messlatte extrem hoch liegt offensichtlich bei RB und dass auch, dass ein Versagen insgesamt diese Entlassung auf wirklich vielen Ebenen bei RB Leipzig ist. Und Oliver Minzlaff hat da natürlich auch Aktien drin.
Hat er, Thorsten, jetzt Domenico Tedesco. Es ist ein bisschen so wie bei Schalke, nur bei Schalke haben sie, glaube ich, noch länger gewartet in der zweiten Saison. Ist das der richtige Zeitpunkt, um hier den Trainer zu wechseln? Weil mein Eindruck ist schon mit diesem Kader, es heißt ja immer, das Gesamte sollte mehr sein als die Summe der Einzelteile. Bei Leipzig habe ich den Eindruck, die Einzelteile sind gut, aber die Summe ist weniger als, also das, was rauskommt, ist weniger als die Summe der Einzelteile.
Ja, deshalb steht der Minzlaff auch so.
Junge, nicht schlecht.
Der Minzlaff auch so unter Druck. Ne? Das merkt man ja richtig, wie viel Feuer da von Anfang an unterm Dach gewesen ist bei Rasenballsport. Und ich habe mir nochmal angeschaut im Zuge der Trainerentlassung, die ja ähnlich schnell erfolgt ist wie letzte Saison, als Jesse Marsch gegangen ist. Und wenn man dann in die Pressemitteilungen guckt, dann findet man halt dieselben Stilblüten, die schon damals erzählt worden sind. Ne? Wir müssen halt die Konstellation berücksichtigen. Wir wollen einen neuen Impuls setzen. Ja, das ist quasi fast eins zu eins dasselbe, wie wir es schon letzte Saison erlebt haben. Und das zeigt eben die absolut hohen Erwartungsansprüche, die Rasenballsport an sich selber hat und die vielleicht auch gar nicht so förderlich sind, um eben aus den einzelnen Teilen etwas Größeres zu machen, wie du das gerade so schön beschrieben hast. Und das fällt mir schon auf. Abgesehen davon ist es natürlich wirklich so, dass man schon bemerken muss oder konstatieren muss, dass die Mannschaft jetzt nicht so zusammengestellt ist, dass sie vielleicht ja überhaupt einen neuen Impuls bekommen hat. Ich glaube, da ist auch vieles verklärt worden mit der Werner-Rückkehr. Da war man ja fast schon romantisch in Leipzig, was man ja sonst von diesem Fußballstandort nicht sagen kann. Also von daher warten da schon große Herausforderungen. Und auch der Leimer-Transfer, der geplatzt ist zu den Bayern, das haben die Münchner schon wieder clever angestellt, Unruhe geschaffen bei einem ihrer mutmaßlichen Konkurrenten in der Bundesliga, bis sie dann selber gemerkt haben, ach immer, wir haben ja schon letztes Jahr jemanden geholt, den Sabitzer, der kann das ja auch ganz gut und der spielt sich gerade in den Vordergrund, dann brauchen wir den gar nicht. Also da warten viele Herausforderungen, nicht nur jetzt auf Marco Rose, der jetzt schon bestätigt ist als neuer Trainer und der ja nun auch gegen seine Ex-Mannschaften und Real Madrid ein Auftragsprogramm zu absolvieren hat, das könnte man sich einfacher wünschen, sondern eben dann auch für den neuen Sportdirektor, wer das auch immer letztendlich dann werden wird. Aber die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern, wie ihr gerade schon festgestellt habt.
Olli, Marco Rose ist also zurück, aber was kann Marco Rose mitten in der Spielzeit in dieser Thorsten hat es gerade angesprochen, das Programm ist nicht übel mit Dortmund, Real und mit Gladbach, aber was kann ein Coach in dieser kurzen Zeit, denkst du, überhaupt ändern an einer Mannschaft? Olli, du bist gemutet. Olli hat einen Knopf gedrückt.
Ich musste jetzt erstmal wieder die App finden. entmutet. Da ich jetzt gerade wild gesucht habe, noch mal ganz kurz den letzten Satz.
Ja, was kann er mitten in einer Spielzeit ändern? Jemand wie Marco Rose, der eine Idee hat vom Fußball, die er aber jetzt ohne Trainingslager wahrscheinlich gar nicht so umsetzen kann.
Ja, es ist jetzt eben gerade im Grunde genommen auch schon angeklungen, dass das ja gar nicht so einfach ist, da jetzt den Hebel anzusetzen, weil er findet natürlich, wie gesagt, wie schon unterstrichen, eine Gemengelage vor, die ist jetzt gar nicht so einfach. Das heißt, es gab Spieler, wie gerade angesprochen, die weg wollten. Es gab Spieler, also Leimer, es gab Spieler, die sollten eigentlich gar nicht kommen. Das ist Schlager. Also er wollte eigentlich aus dem zentralen Mittelfeld, wo er in den vergangenen Pressekonferenzen immer wieder betont hat, was er für ein personelles Überangebot er hat, um nochmal zu unterstreichen, dass er das eigentlich gar nicht so wollte, jemanden abgeben wollen. Ja, da bekam er dann den Schlager dazu. Er wollte eigentlich einen physisch starken, robusten Mittelstürmer haben, bekommen hat er Timo Werner, ein Spieler mit unglaublich viel Qualität, aber ein Spieler, der natürlich von Chelsea kommt, da nicht den Rhythmus hatte und den du eigentlich wieder besser machen musst, damit er sein Ziel erreicht, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft. Also da gibt es hier eine Ich-AG und da ein paar Sachen. Also das, Marco Rose ist jemand, der eine Kabine auch in Flammen setzen kann, der die Spieler mitnimmt, der eine unglaubliche Überzeugung im Gespräch hat. Ich würde wahrscheinlich 4 Waschmaschinen kaufen, wenn er mir eine verkaufen wollte. Das ist ein. Dazu hat er auch einen guten Plan. Aber das, wofür er in der Analyse beim BVB dann im Endeffekt nach nur einem Jahr mit 5 Millionen Euro, die sie bezahlt haben, um ihn bei Borussia Mönchengladbach rauszukaufen, gehen musste, war ja Gegentor, Flut. Sie haben einfach sehr viele Treffer kassiert, haben hinten eben den Stöpsel nicht in die Badewanne bekommen. Sie hatten im Endeffekt ein Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt von Ergebnissen, wo sie hoch gewonnen haben, dann wieder klar verloren. Sie sind in den Knacke-Wettbewerben, in den Pokalwettbewerben auch mangelnder Gegenwehr ausgeschieden. Und das sind ja mal im Endeffekt auch Punkte, die jetzt in der Mängelliste bei Leipzig eben auch ganz weit oben stehen. Die muss er jetzt dann dementsprechend abarbeiten. Und ja, 1,5 Trainingseinheiten für das Spiel gegen seinen Ex-Club, danach Real, danach sein Ex-Club Gladbach. Also schöner kann man es ja im Grunde für uns Medien gar nicht malen.
Ja, Christian, wie denkst du, kommt jemand wie Marco Rose daher, der ja nach dem ersten Jahr in Gladbach oder nach dem Beginn in seiner Gladbacher Zeit, also aus Salzburg gekommen, und da habe ich das schon ein bisschen mitbekommen. Also Martin Konrad von Sky Austria hat mir nur immer gesagt, also mit Marco Rose ist sehr, sehr gut zu arbeiten, ist ein sehr loyaler Typ, dann in Gladbach hat es ja auch gut funktioniert. Aber die letzten beiden Jahre, zu Beginn zumindest, die letzten beiden Jahre waren er nicht mehr so erfolgreich. Jetzt kommt ein einigermaßen, ich würde fast sagen, angeschlagener Trainer nach Leipzig. Kann sowas funktionieren? Und wenn ja, wie?
Also ich glaube, was ihm sehr helfen wird, ist, dass er den RB-Kosmos sehr gut kennt. Also das ist, glaube ich, was, was gerade, wenn man so neu irgendwie reingeworfen wird, auch ohne Saisonvorbereitung, ohne das Ganze wirklich selbst schon in die Wege leiten zu können, in dem Fall, glaube ich, sehr hilfreich. Und dann wirkt Rose auf mich auch wie einer, der ja schon gehöriges Selbstbewusstsein auch mitbringt. Und klar war das jetzt in den letzten, seine persönlichen Stationen liefen nicht so, wie er sich's vorgestellt hat. Aber ich glaube eben diese, mit seiner emotionalen Art und mit seinem Kenntnis aus dieser RB-Welt, glaube ich schon, dass er da eben genau diese feurige Art auch versuchen wird, das Ganze über die Motivationsebene auch erstmal anzupacken. Dementsprechend glaube ich schon, dass ihm das da helfen wird.
Wir kommen gleich auch zum ersten FC Köln. Bleiben wir noch ganz kurz. Jetzt, wenn Leipzig international gespielt hat, die Bayern gestern bei Inter Mailand, Christian, das ist ja dann dein Geläuf mit mehr oder weniger die Italiener. Mailand hat am Wochenende, also Inter hat am Wochenende das Derby gegen den AC Mailand verloren. Ich las irgendwo, dass die Kräfteverhältnisse selten so klar waren, wieder zugunsten von AC Mailand. Wie siehst du das? Der AC hat ja am Dienstag in Salzburg 1-1 gespielt.
Ja gut, also Inter hat jetzt schon einige Rückschläge eben erlitten zu Beginn der Saison, eben das Derby vor am Wochenende, dann davor auch schon gegen Lazio verloren, also 2 Topspiele in Italien, beide verloren, jeweils 3 Gegentore kassiert. Also die sind jetzt schon angeschlagen in dieses Duell gegen die Bayern gegangen und dementsprechend, glaube ich, das hat man gestern auch gesehen, die Bayern sind da im Moment einfach eine Klasse drüber. Inter, wenn sie ihre physische Verfassung haben, wie sie sie zum Beispiel vergangene Saison hatten, dann sind sie gefährlich. Das hat man letzte Saison auch gegen Liverpool gesehen in den 2 K.O.-Spielen. Aber im Moment fehlt ihnen so ein bisschen die Leichtigkeit, fehlt so ja, ein bisschen die Spritzigkeit. Also ich tue mich schwer, ich glaube jetzt kaum, dass die jetzt am Anfang der Saison schon überspielt sind, aber es wirkt so, als seien sie einfach sowohl mental als auch physisch noch nicht da, wo sie hinwollen. Und dementsprechend war das dann gestern ziemlich souveräner Sieg der Bayern, was aber, glaube ich, der Konstellation jetzt geschuldet ist, dass Inter halt auch im Moment eben nicht in der Verfassung ist. Ja, und Milan macht im Prinzip da weiter, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Klar, jetzt erstmal mit einem Punkt gestartet, aber man merkt der Mannschaft schon an, die ein anderes Selbstverständnis, die gehen jetzt ja auch anders in diese Gruppenphase rein. Letztes Jahr waren sie in Top 4, haben dann diese Hammergruppe mit Liverpool, mit Atletico, mit Porto bekommen. Für viele junge Spieler war das dann letztes Jahr auch die ersten Champions League-Auftritte. Und ich glaube, die gehen jetzt mit einem ganz anderen Selbstverständnis rein. Die Abläufe stimmen, die wissen, was sie zu tun haben. Die hatten jetzt ein Durchschnittsalter in Salzburg von 25 Jahren. Also das sind wahnsinnig viele, immer noch junge Spieler, die aber schon große Schritte gemacht haben. Also Milan sehe ich da schon auf einem sehr guten Weg, auch in der Gruppe.
Ich müsste jetzt mal schnell nachschauen, weil ich glaube, das Durchschnittsalter der Salzburger war wahrscheinlich noch ein bisschen.
Das war noch jünger.
Noch ein bisschen weniger. Gut, Thorsten, dann machen wir vielleicht den Haken dran an die Champions League Woche mit dem, was dir am meisten Freude gemacht hat vielleicht oder was für dich rausgestochen ist. Leverkusen verliert durch ein sehr, sehr eigenartiges Tor, wo sich Radetzky den Ball selbst mit ins Tor reinnimmt. Frankfurt ist chancenlos, Dortmund gewinnt, die Bayern, wie gesagt, souverän. Hat dich irgendwas besonders gefreut, besonders geärgert, Thorsten, die letzten beiden Tage?
Besonders gefreut hat mich die Eintracht aus Frankfurt. Und zwar vor allem die Choreo am Anfang. Das ist ja etwas, was man in der Champions League selten zu sehen bekommt, was die Fankurve da auf die Beine gestellt hat. Dass es dann, sag ich mal, ein bitterer Abend geworden ist mit viel, viel Lehrgeld, glaube ich, kann man der Eintracht im Moment dann nicht vorwerfen. Sie muss sich da noch zurechtfinden in dem Wettbewerb und es ist ihr zu wünschen, dass sie da nach gestern vielleicht auch eine schnelle Lernkurve entwickelt, um noch rechtzeitig anzukommen. Leverkusen halte ich mich ja immer auch zurück, weil ich ja auf der anderen Rheinseite sozusagen sitze. Die sind halt gerade vollkommen verunsichert und ich glaube, das kann man so ein bisschen sinnbildlich das Tor festmachen, wie das da gestern gefallen ist. Und hast du einmal Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh, das hat man dann beim Ausgleich gesehen von Tah oder eben nicht Tah, der angeblich im Abseits gestanden sein soll. Also von daher Licht und Schatten, weil Dortmund war ja schon recht überzeugend. Aber man sieht eben auch in der Bayern-Gruppe und sowas, dass man jetzt schon echt auch selbst in der Champions League eine Zweiklassengesellschaft hat von denjenigen Mannschaften, die sich, ich sag mal, die immer im Viertelfinale stehen und denjenigen, die mitspielen dürfen. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, den man jetzt gerade auch wieder in den ersten Spielen gesehen hat. Viktoria Pilsen beispielsweise hat ja bei Barca überhaupt keine Schnitte gesehen.
Ja, Olli, kommt da von dir ungeteilte Zustimmung?
Ja, da kommt von mir ungeteilte Zustimmung. Das sehe ich auch so. Muss vor allen Dingen nochmal unterstützen, wie sehr mir die Choreo bei Eintracht Frankfurt gefallen hat. Das ist einfach herrlich. Also einmal ganz kurz noch in den etwas größeren Rückspiegel geblickt. Wie lange haben wir darauf gewartet, dass diese Emotionen auch wieder da sind, auch in der Champions League, dass wir Zuschauer haben und die Fans von Eintracht Frankfurt, die sind da einfach, das ist einfach Weltklasse. Das macht einfach so viel Freude. Schade, dass sie sich da dann nicht so belohnt haben. Im Endeffekt ist das ein bisschen, wie man so schön sagt, Lehrgeld, aber ist ja noch eine Gruppe, wo vielleicht das eine oder andere drin ist. Aber ansonsten sehe ich das auch so. Jetzt ist so ein bisschen halt das Einspielen. Allerdings in einer Halbserie, wo sie uns 5 Fußballmonate in 3 hineingepresst haben, aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar am Ende. Also das kann natürlich am Ende auch nochmal Konstellationen hervorrufen, die interessant werden können.
Ich finde spannend, was Olli gerade gesagt hat, weil irgendwie diese Pandemie, obwohl sie noch gar nicht vorbei ist, aber ich komme ja gerade aus New York und die Hütte war so voll bei den US Open, jeden Tag, also alle Sessions, die Leute scheinen so gierig zu sein, Live-Sport zu sehen.
Ja, absolut.
NFL geht heute los. Es ist schon erstaunlich, keiner denkt mehr drüber nach, okay, und dann ist halt wieder jemand positiv getestet, war auch bei den deutschen Journalisten so, nicht nur hier, sondern auch in Wimbledon. Aber irgendwie ist es gar nicht so lang her. Auf der anderen Seite ist es noch da, aber irgendwie ganz weit weg. Ganz komisch. Kurze Pause, dann plaudern wir weiter mit Oliver Seidler, mit Christian Bernhard und mit Thorsten Poppe.
Servus, hier spricht Fritz Topfer und ihr hört Sportradio 360.
Ja, weiter geht's in der Big Show 576 mit Thorsten Poppe, mit Oliver Seidler, mit Christian Bernhard. Und ich möchte den Teil über den 1. FC Köln mit dir beginnen, Olli, weil die Köln haben in Wolfsburg gespielt. Und ich weiß, der Norden, das ist deiner. Vielleicht ein, zwei Worte zu Wolfsburg, ja, ganz ehrlich. Die Kölner gewinnen dann dort, Wolfsburg, schwieriges, ich weiß gar nicht, ist das Programm so schwierig gewesen, eigentlich nicht, verlieren in Leipzig, gehen dann zu Hause gegen Köln früh in Führung, wo ich mir denke, okay, da könnte jetzt irgendwie sowas wie ein Befreiungsschlag kommen, aber irgendwie scheint da vieles im Argen zu liegen, Olli.
Ja, Klammer auf, mal wieder Klammer zu, es ist halt, wenn man Niko Kovac hört, dann ist es im Grunde genommen eine Ballade in jetzt zuletzt eher H-Moll, die er da vorträgt. Das ist die, seine Jungs müssen kämpfen. Sie müssen so spielen wie er und sein Bruder früher. Es geht nur du oder ich. Es muss der große Säbel zwischen den Zähnen sein. Sie müssen kämpfen, Gras fressen und den Gegner mit physischer Robustheit beherrschen. Und dafür hat er schlicht und ergreifend nicht das Personal. Ein Josep Brekalo oder ein Omar Mamouche oder ein Wind oder ein Waldschmidt oder Maximilian Philipp. Im Grunde ist das, was er sagt, ist nimm das Messer zwischen die Zähne. Aber was, wenn die sagen, ja, wie soll was anders machen, dann nimmt er den einen Säbel raus und packt ihm das Hackebeil zwischen die Zähne. Also das sind keine Spieler, die in der Lage sind, das zu spielen, was bei Eintracht Frankfurt früher der Fall war, als er seine Büffel und seine Bienen hatte und wo der Kader halt so zusammengestellt war. Die Frage ist, welche Lösungsansätze fußballerischer Art kann denn Niko Kovac der Mannschaft mitgeben, damit sie ihre 100%, die sie haben, auf den Rasen bringen? Immer daran zu schrauben, dass das jetzt Fighter und Wühler werden, dann kommt sowas raus wie bei Luca Waldschmidt, der da völlig willenlos im Strafraum durchzieht und dann ein Elfmeter, der dann zwar erst vom VAR bestätigt und gesehen wird, verursacht, aber der natürlich zu 100% berechtigt war. Also da ist echt auch noch ein relativ großes Fragezeichen, weil das ist für mich jetzt vom Kader her nicht eine Mannschaft, wo du sagst, das ist ja klar, Champions League, aber das ist ja auch keine Mannschaft und ein Kader, wo man sagt, irgendwie, na, das ist ein klarer Absteiger, die müssen über das sportliche Überleben kämpfen. Aber die Frage ist, welche fußballerischen Möglichkeiten gibt es für dieses Team?
Hört sich, Christian, so ein bisschen an, als ob, ja, das ist ja auch immer das Diktum von Andreas Renner, der immer sagt, naja, es wäre schon schön, wenn sich der Manager, der den Kader zusammenstellt, und der Trainer, dass die sich auf demselben Pfad befinden. Und das hört sich jetzt bei Niko Kovac nicht ganz so an. Ich weiß nicht, wie nah du an Wolfsburg dran bist, ich überhaupt nicht, aber ich stelle halt auch fest, dass Niko Kovac da, also zu Beginn zumindest, so richtig rund scheint es nicht zu laufen.
Ja, also ich bin jetzt auch nicht der große Wolfsburg-Experte, aber aus der Ferne erscheint es eindeutig so. Und das, was du gesagt hast, ja, ist schon ziemlich hilfreich, wenn zwischen sportlicher Führung, Trainer, Team, wenn das Ganze halt ein bisschen abgestimmt ist. Also das Beispiel sehen wir jetzt ja auch, solche verfrühten Trainerwechsel, finde ich, sind ja auch immer wieder ein bisschen Zeichen dafür, dass ja, dass auf der Ebene es nicht immer sehr harmonisch abläuft. Und na, es gibt genügend Gegenbeispiele. Diejenigen, die halt lange im Sattel bleiben, diejenigen, die auch was aufbauen können, wovon ja, glaube ich, jeder Trainer träumt, die sind halt eben auch die, die dann eben gut eingebunden werden. Zum Beispiel auch nochmal zurück zu Domenico Tedesco. Was man so mitbekommen hat, war da jetzt nicht wirklich mit eingebunden in die Idee, dass eben Max Eberl da womöglich ja bald ankommt. Also es zeigt dann schon, dass es oftmals in dieser Führungsebene, wenn das nicht wirklich harmonisch ist und wenn die Sachen nicht gut an- und ausgesprochen werden, dass es dann für einen Trainer echt schwierig ist, da auch seine Spuren zu hinterlassen.
Wo alles passt, das ist der 1. FC Köln, Thorsten. Jetzt darfst du gewinnen in Wolfsburg, heute bei Nizza. Es ist eine einzige Freude, der FC, oder?
Naja, es ist auf jeden Fall erstmal nicht erwartbar gewesen, bei dem jetzt sehr überschaubaren Kader in Anführungszeichen, wo ja keiner wirklich so heraussticht und wo du dich fragst, wie wollt ihr über die Saison kommen, weil ja nun wirklich tragende Säulen nach Dortmund gewechselt sind mit Özcan und Toni Modest, die du ja gar nicht adäquat ersetzen kannst. Und die Situation beim FC stellt sich ja sehr differenziert dar, die sie ja eben auch gar nicht ersetzen haben können, weil sie schlichtweg kein Geld haben. Das liegt daran, dass in den letzten Jahren hier, ich sag mal, viele Spieler überbezahlt wurden. Die haben Verträge bekommen, wo man sich's gut bequem hat machen können. Und darunter leidet der Verein ja extrem, was jetzt deshalb umso mehr überrascht, ist, dass sie nicht nur in Wolfsburg so eine reife Leistung, also im frühen Rückstand zeigen, sondern dass sie auch in der Bundesliga ja weiter ungeschlagen sind. Das kann man nun, hätte man nicht erwarten können. Auch wir haben uns hier in der Big Show kurz vor Bundesliga-Start ja mal dazu geäußert und haben gesagt, den FC sehen wir eher im unteren Tabellendrittel mit der Belastung im Europapokal. Nun hat er sich da so spielerisch befreit in Wolfsburg, weil ja selbst das Eigentor zum 2-1 war ja superb herausgespielt, dass man da erstmal zweimal hingucken musste und hat irgendwie den Rückenwind genutzt, den sie sich in diesen kuriosen Playoff-Spielen zur Conference League erarbeitet haben. Da haben sie ja auch jetzt wie die Frankfurter im Hinspiel Lehrgeld bezahlt, das lag natürlich, muss man vielleicht auch nochmal einschieben, so wie gestern auch am Frankfurter Stadion, an der unheimlichen Euphorie und auch an der Erwartungshaltung, die da in so einem Stadion dann herrscht. Das kann ja dann mitunter auch zur Bürde werden. Das haben sie ein Stück weit abgeschüttelt, auch durch das souveräne Rückspiel, was sie dann absolviert haben, wo sie dann die Gruppenphase erreicht haben. Und im Moment herrscht hier Friede, Freude, Eierkuchen in Köln. Nicht zuletzt eben aufgrund dieser reifen Leistung in Wolfsburg, wo wir alle mit den Augen klimpert haben. Und deshalb sind jetzt alle, die sich nach Nizza aufgemacht haben, und das sind ja durchaus ein paar mehr als Karten haben, das kennt man ja auch aus Frankfurt, so ist es ja auch in Köln, mit großer Euphorie gestartet. Und die Stadt ist leer und freut sich dann auf die Partie heute Abend gegen Fabus Nizza.
Das macht mir fast ein bisschen Angst, wenn da mehr Leute dann unterwegs sind. Aber bei den Frankfurtern hat es ja dann einigermaßen gut funktioniert. Wir erinnern uns an Barcelona. Oliver, was siehst du, wenn du nach Köln schaust?
Da sehe ich unglaublich viel fußballerische Schönheit. Und das ist jetzt nicht so, dass eher im romantischen Sinne, also auf der einen Seite fußballerisch, ja, auf der anderen Seite aber auch das klare Unterstreichen der Aristoteles-These, die du vorhin ja gebracht hast, irgendwie, dass die Summe der Einzelteile und so weiter mehr sind und dass da vor allen Dingen vorne Steffen Baumgart als ganz große Lokomotive steht, der, wenn man sich mit ihm unterhält vor einem Spiel, ist auch total interessant. Man sagt, ja, und Anpassung an den Gegner, wo sieht man dann da irgendwie, wir machen unser Ding. Hm. Das ist, kommt im Grunde genommen, ist ja ein Mantra. Dann kommen zwar noch ein paar Erklärungen dazu, aber im Endeffekt steht immer, wir machen unser Ding. Und alle ziehen zu 100% mit und alle sind in einem positiven, jetzt nicht falsch zu verstehenden Begriff, auch gläubig oder sie glauben halt daran, sie wissen sogar darum, dass das funktioniert und sie ziehen das Ding zu 100% durch und sie wissen, dass das, was der Trainer vorgibt, zu 100% stimmt. Und dann ist es so, dass solche Mannschaften, siehe 1. FC Köln, siehe Union Berlin, also ja. Also bei Union Berlin, ne, wenn du da irgendwie Trimmel und Gieselmann und weiß ich was, und dann guckst du da drüben bei den Bayern, dann weißt du, dass das eigentlich ein Mismatch ist. Aber wenn du die Philosophie auf den Rasen bringst, zu 100%, dann ist das so, dass du mal, also dass das einfach dir Qualität bringt. Und dann ist es nicht nur so, Mentalität schlägt Qualität, sondern das bringt eine so hohe Qualität im Endeffekt, dass du solche Ziele erreichen kannst. Du kannst mit Union und dem 1. FC Köln jetzt nicht deutscher Meister werden in Serie, aber du kannst das erreichen, was sie bisher erreicht haben und kannst an deine eigenen 100% kommen. Und das schafft der 1. FC Köln unter Baumgart, der es sogar geschafft hat, dieses crazy Umfeld da zu beruhigen, in überragender Art und Weise.
Also wenn ich da noch einhaken darf, ne, das möchte ich auch nochmal von meiner Perspektive aus unterstützen, wenn wir uns die Bundesliga-Tabelle angucken, ne, mit Freiburg an der Spitze, ne, mit Union, genau. Mit auch Mainz, ne, das nicht zu vergessen. Ja. Das sind eben diese gewachsenen Strukturen, dieses Vertrauen, was die Mannschaft auf dem Platz hat, weil sie weiß, was sie zu tun hat. Ja, und dann ist es halt nicht unbedingt notwendig, dass du drei Superstars in der Mannschaft hast, sondern dann kann es auch so funktionieren bis zu einem gewissen Level. Und das ist in Köln, müssen sie das machen, eine Not aus der Tugend, weil sie eben kein Geld in der Kasse haben. Und das ist neu für die Mannschaft. Und ich glaube, das genießt die Mannschaft auch gerade. Diese ungläubigen Blicke, die man nach manchen Siegen noch letzte Saison gesehen hat, die sind halt auch ein Stück weit Selbstvertrauen gewichen. Und ich bin gespannt, ob sie das dann halt auch auf dem internationalen Parkett hinbekommen. Aber das sind halt so die beiden Pole, die wir in dieser Sendung auch behandeln. Die Mannschaften, die wir gerade genannt haben, die ja auch unter den ersten sechs der Tabelle im Moment stehen. Gut, ist noch früh in der Saison. Ja, ist jetzt noch nicht, was in Stein gemeißelt ist. Und dann halt eben mit Wolfsburg und Leipzig, wo wir eben nicht diese Philosophie auf dem Rasen erkennen können, wo wir gute Einzelkönner haben, die aber eben nicht als Mannschaft auftreten und wo halt schon viel Druck unterm Kessel ist, wie wir jetzt an den Trainerentlassungen sehen oder in den Diskussionen in Wolfsburg, ja, wo es vielleicht auch nicht matcht zwischen sportlicher Leitung und Trainer. Und das war beim FC in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon sagen, auch nie der Fall. Jetzt ist es gerade der Fall und deshalb wird das hier umso mehr genossen.
Sehr gut, ja.
Besteht dann aber, ja, Christian, ich nehme dich gerne wieder mit rein, besteht aber nicht die Gefahr. Und ich frage mich halt, wie lang kann sowas andauern, dass jemand so brennt wie Steffen Baumgart und dass das bei der Mannschaft auch ankommt. Weil irgendwann, wenn Steffen Baumgart alles richtig macht, und ich möchte ihm das gerne unterstellen, dann, das hat er davor auch schon gemacht bei seiner letzten Trainerstation, fand ich, aber irgendwann ist halt auch wieder gut. Oder ist the sky the limit, wie wir Franzosen da immer sagen.
Ich würde sagen, man sieht ja auch daran, an solchen Geschichten, es geht ja nicht nur über die motivationale Ebene, sondern die Vorredner haben das ja auch sehr schön gerade illustriert. Es geht ja einfach darum, dass wirklich eine Philosophie im Kollektiv komplett verfolgt wird. Und wirklich, wenn du es als Trainer dann schaffst, alle in das Boot mit reinzuholen, dann geht es eben oft nicht mehr um die großen Namen, sondern geht es einfach darum, das Ganze mannschaftlich umzusetzen. Und ich finde, da gibt es ja viele Beispiele. Zum Beispiel, wenn man nach Italien schaut, mit Pioli habe ich vorhin angerissen, bei Milan ist genau dasselbe Prinzip. Die arbeiten im Prinzip seit 2,5 Jahren an dieser Philosophie, an dieser Idee, sind der treu geblieben und dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Napoli hat man gestern, die schenken Liverpool einfach mal 4 Stück ein, weil die eine ganz, ganz klare Philosophie unter Spalletti haben. Die wissen genau, was sie zu tun haben. Das sind einfach gefestigte Strukturen und dann kann halt auch so eine Leistung dabei rausspringen. Und deswegen würde ich da gar nicht so weit den Blick in die Ferne werfen. Klar wird es irgendwann vielleicht auch personelle Veränderungen geben oder es gibt dann andere Möglichkeiten auch für Trainer, die so einen tollen Job leisten. Aber ich glaube nicht, dass bei Steffen Baumgart im Moment groß im Kopf ist, oh, was könnte danach kommen, sondern der ist im Hier und Jetzt, der weiß, dass er mit der Mannschaft, mit der er hat, mit der Euphorie rundherum, dass er mit der weiterhin Großes erreichen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist das ein Beispiel eben dafür, dass es sich eben lohnt, auch auf ganzheitliche Ideen zu setzen, auf Ideen alle mitzunehmen und das Boot dann gemeinsam irgendwie in eine schöne Richtung zu bekommen.
Schön. Dann lass uns bitte schließen noch mit einem Blick. Die Mannschaft ist schon angesprochen worden, aber Olli, was siehst du in Freiburg? Ja, ist das natürlich mit Christian Streich, ein Trainer, der nach außen hin den Verein auf eine gewisse Art und Weise auch präsentiert, die ich sehr gut finde, aber der irgendwie auch mittlerweile ja Alleinherrscher dort ist und die Mannschaft auch so mitnimmt. Was siehst du denn in Freiburg, Olli?
Also ganz viel von dem, was wir eben gerade schon angesprochen haben und das im Grunde auch schon ein Stück weit über ein paar Jahre länger als zum Teil eben bei anderen Vereinen. Und da ist es eben so, dass es diese Philosophie in dem gesamten Verein gibt, dass das alles gelebt wird, dass was man relativ häufig, interessanterweise ja heutzutage noch bei vielen der 36 Vereine in der ersten und zweiten Bundesliga nicht sieht, dass eine fußballerische Philosophie zum Beispiel von der B-Jugend an C-Jugend, D-Jugend, lass sie noch freier spielen, bring da so ein paar Ideen mit ein, aber ab der B-Jugend, dass du dann die Sachen spielen lässt, die in erster Linie dann auch bei den Profis nachher gewollt und erwünscht sind, so wie es halt Barcelona und wie es Ajax Amsterdam gemacht haben und so weiter. Und Freiburg macht das im Grunde genommen seit Dekaden mit Christian Streich, der schon die U19 zur deutschen Meisterschaft geführt hat und teils heute noch Spieler mit dabei hat, mit denen er damals den U19-Titel gewonnen hat. Also so dass dieses Leben, und dann ist Christian Streich auch keiner, der sich in Emotionalität verbraucht. Der ist total emotional, aber ist ja jetzt auch keiner, der wie ein nierenkranker Puma durch seine Coachingzone rennt die ganze Zeit, sondern das sind ja klare fußballerische Anweisungen, die er in den Platz reinbringt. Und ein Trainer wie Diego Simeone hat sich ja bei Atletico Madrid auch nicht verbraucht, obwohl er mega emotional ist. Also das muss immer einhergehen mit Authentizität und mit einer Idee. Und das sieht man beim SC Freiburg. Das ist wunderbar. Und das habe ich auch gelesen, glaube aber sogar in der Süddeutschen, die Geschichte, eben, dass jetzt der SC Freiburg eben bei uns momentan auf 1 ist, was das praktisch im Vergleich ist. Premier League, wo sie 2,5 Milliarden Euro in Spielertransfers gepumpt haben. Die ganze Bundesliga, wir sind nur bei 500 Millionen, der SC Freiburg macht das immer sehr klug. Und das ist der Weg, im Grunde eigentlich auch insgesamt groß sieht in Europa, vielleicht auch für den deutschen Fußball, auf solche Dinge zu setzen. Philosophie und Authentizität.
Sehr schön. Liebe Naturfilmer da draußen, Olli Seidel hat euch gerade einen Auftrag gegeben. Wer in der Lage ist, einen nierenkranken Puma irgendwo in freier Wildbahn zu beobachten, der möge uns bitte ein Video davon schicken. steilpass@sportradio360.de. So, Olli.
Ich komme gleich mit einem Selfie um die Ecke.
Ja, mach das bitte. Olli, fahren wir bei dir an. Worum wirst du dich an diesem kommenden Wochenende kümmern? Wird es tatsächlich Leipzig und Dortmund sein?
Es wird tatsächlich Leipzig und Dortmund sein. Hab die Ehre und Freude, vor Ort sein zu dürfen. Und bin da natürlich auch im höchsten Maße gespannt. Also, das der Kader von RB Leipzig natürlich über eine sehr, sehr hohe Qualität verfügt. Da brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Dass eine Mannschaft wie Leipzig in der Lage ist, Borussia Dortmund zu schlagen, ja, Dortmund zuletzt allerdings unter Edin Terzic. Sie haben das hinbekommen, dass sie seriöser als Team, als Mannschaft gegen den Ball arbeiten. Sie haben zuletzt häufiger die Null verteidigt. Und sie haben ohne Haaland jetzt 7 Torschützen in ihren Reihen, mit Marco Reus den einzigen, der 2-mal getroffen hat. Sie haben halt praktisch diese Last. Ich glaube, es sind schon mal mehr Tore. Aber Reus halt der einzige, der häufiger getroffen hat als einmal. Sie haben die Last des Toreschießens auf mehrere Schultern verteilt. Sie sind sehr, sehr stark mit dem Kölner Neuzugang Salih Özcan. Modest muss man mal noch ein bisschen gucken, wie man den integriert. Da kommt von den momentan krankheitsbedingt nicht so stark besetzten Flügeln nicht so viel, wie eigentlich müsste für den Erstkontaktverwerter. Aber grundsätzlich sehe ich einen Vorteil bei Borussia Dortmund für das Spiel gegen Leipzig.
Ja, in Berlin hat ja eine Flanke gereicht. Christian, dieses Wochenende, werden wir dich bei der Zone hören? Werden wir dich irgendwo lesen? Was steht an?
Also ich freue mich jetzt schon auf, nicht jetzt am Wochenende, am anstehenden, sondern am darauffolgenden gibt es in der Serie A Milan gegen Napoli. Großes Spitzenspiel, die auch letztes Jahr ja auch, Napoli war ja bis zumindest ein paar Spieltage vor Schluss ja auch noch im Rennen um den Scudetto. Und ja, wie gesagt, was die jetzt gegen Liverpool gerade gezeigt haben, zeigt ja, zu was die Mannschaft imstande ist. Deswegen werde ich mir die mal ganz, ganz genauer anschauen. Und ja, freue mich da auch auf Inter am Wochenende, die jetzt ja nochmal unter Druck stehen. Die bekommen Torino zu Gast, ein unangenehmer Gegner. Also sind einige große, auf denen ja jetzt schon großer Fokus drauf liegt.
Schön. Thorsten, du beschließt die Fußballrunde. Du bist nicht in Nizza, warum auch immer. Was wird das Wochenende bringen?
Das liegt ja wahrscheinlich auch an der Familie, die da auch ein Votum zugeben darf und muss. Aber nein, ich bin am Wochenende ganz woanders, aber auch in Amt und Würden sportjournalistisch unterwegs. Wir haben ja hier vor über einem Jahr die Flut gehabt an A und Erft und die Amateursportvereine, gerade die Sportplätze sind immer noch nicht bespielbar. Das Geld, die unkomplizierte Hilfe ist noch nicht geflossen und wir fahren mal mit dem Kamerateam ein paar Amateursportvereine ab, wo die Ehrenamtler, sag ich mal, am Limit agieren und versuchen, dass ihr Verein auch noch weiter existieren kann, weil die Mitglieder natürlich, wenn die Sportstätte fehlt, dann gibt es kein Sportangebot und dann gehen die Mitglieder natürlich woanders hin, da wo noch Fußball gespielt werden kann. Und wir schauen uns das einfach mal an, weil von den versprochenen 90 Millionen Euro aus dem Wiederaufbaufonds sind bisher nur ein Bruchteil geflossen. Und das betrifft allein in NRW 100 Sportvereine, die Totalschaden erlitten haben. An der A sind es auch 100 Sportvereine in Rheinland-Pfalz. Also da ist eine Menge Feuer und Zunder drinne. Und wie wir alle wissen, der Amateursport ist nun mal die Basis für den Profisport und gerade für Kinder und Jugendliche, die ja schon durch Corona so eine gewisse Bewegungsarmut erlitten durften, mussten, ist das natürlich jetzt nochmal on top eine absolute Katastrophe, dass sie nicht zwei, dreimal die Woche einfach bei ihnen auf dem Dorf Fußball spielen können.
Absolut. Wann kommt das? Das will ich sehen.
Ja, spannendes Thema, ja.
Wann kommt das? Wann wird das ausgestrahlt?
Na, ich hoffe, es geht online am 22. September, wenn das der Donnerstag ist. Und ausgestrahlt wird es am 24. September. Ja, aber wir müssen noch hart arbeiten. Ist ja schon in zwei Wochen daran. Wir hoffen noch drauf. Ja, weil es ist wirklich spannend und auf dem einen Aschenplatz, wo ich hinfahre, da haben sie letztens Mais geerntet, weil auf der Schlacke, die dort rangespült worden ist, dann auf einmal Maispflanzen standen. Und dann konnten sie die auf den Grill schmeißen. Ja. Also eine ganz kuriose Geschichte, die vielleicht so ein bisschen sinnbildlich für die dramatische Situation ist.
Super spannendes Thema. Werden wir uns anschauen. Thorsten, nochmal den Hinweis dann bitte an uns, wenn es wirklich rauskommt. Danke Thorsten, danke Olli, danke Christian. Das war's mit dem Fußball. Pause in der Big Show, dann geht's mit Football weiter.
Hier ist Dominik Klein, Nationalspieler vom THW Kiel und ihr hört Sportradio 360.de.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 576 mit Football, mit einer illustren Runde wie immer. Günni Zapp ist am Start. Servus Günther.
Servus, grüß euch.
Dann Andreas Renner von der Zone ebenfalls. Servus Andreas.
Hallo.
Und auch bei der Zone wahrscheinlich wieder dabei in der Endzone oder ganz sicher Christian Schimmel. Servus Christian.
Tatsache nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher. Ich freue mich, weiter dabei zu sein. Grüße in die Runde, Grüße an die Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir wollen es ja in der NFL-Saison wieder so machen, wie die letzten Jahre auch, dass wir in der Big Show zwei Spiele vorschauen und dass Nikola sich dann bei den Sofa-Quarterbacks, wenn sich denn Diskutanten finden, die Woche nach und vor bespricht. Und heute, Günther, in der Nacht von heute auf morgen, ich wollte eigentlich noch in den USA sein, bin jetzt aus verschiedenen Gründen früher nach Hause gekommen. Ich hätte den Super Bowl Champion gesehen, die Los Angeles Rams. Erinnere mich bitte kurz dran, Günther, wer war nochmal das letzte Team, das repeaten konnte? Ich kann mich nämlich nicht dran erinnern. Und wie groß sind die Chancen für die Rams aus deiner Sicht?
Das letzte Team war natürlich, wie in vielen Bereichen,
die Patriots wahrscheinlich.
Die Patriots 2-3, 2-4, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist unglaublich schwer. Klar, du bist A, der Gejagte, du hast B, eine lange Saison hinter dir, also spielst du einen Monat länger als die früher Ausgeschiedenen, darf man nicht ganz unterschätzen, obwohl die Offseason trotzdem lang genug scheint. Und du hast halt irgendwo im Hinterkopf, das wird schon laufen, dann durch Salary Cap sind manche ein bisschen eingeschränkt, dass sie das komplette Team zusammenhalten. Wie viele Jahre zuvor auch, haben es die Rams eigentlich ganz gut hinbekommen, haben sich teilweise vielleicht sogar verstärkt. Muss man mal schauen, was Bobby Wagner da in der Defense anstellen kann. Großes Fragezeichen bei den Rams, glaube ich, ist wirklich Matthew Stafford. Keiner weiß, wie fit er wirklich ist. Nach über 700 Pässen im vergangenen Jahr, Ellbogen verständlicherweise bisschen entzündet und das kann sich lange, lange hinziehen. Er hat Preseason nicht gespielt, er hat im Training auch nur immer eine gewisse Anzahl von Pässen geworfen, dann war wieder Schluss. Also das weiß man nicht so genau. Ansonsten ist es natürlich ein Team, mit dem du rechnen musst. Das ist ganz klar. Sie haben auch die Erfahrung, das ist das Positive. Sie wissen, wie es geht. Und von daher wird es eine interessante Geschichte. Denn auf der anderen Seite haben wir das Team, das für die meisten Beobachter und sicher nicht zu Unrecht als der kommende Super Bowl Champion gehandelt wird. Also wird eine richtig, richtig spannende Auftaktpartie.
Ja, die Rede ist von den Buffalo Bills. Braucht denn ein Mann, Andreas, wie Matthew Stafford, der seit sehr, sehr langer Zeit in der Liga ist, ja, wie viel Vorbereitung braucht er überhaupt? Oder kommt er in Woche 3 dann ran?
Ich frage mich, ob er überhaupt seinen Ellenbogen braucht.
Ja, na, den braucht er im Grunde gar nicht mehr. Aber wenn der in Woche 4 erst reinkommt, der war schon so lange dabei, der kennt die Abläufe, wie so schön heißt das Playbook. Ist das überhaupt ein großes Problem für die Rams?
Na gut, also als allererstes mal, ich gehe fest davon aus, dass er heute Nacht spielen wird. Zweitens, das ist erst seine zweite Saison in Los Angeles. Das heißt, insofern ist es nicht die nicht 1-1 gleichzusetzen mit einem Quarterback, der seit 10 Jahren bei der gleichen Mannschaft spielt. Klar ist er jetzt inzwischen mit den Abläufen besser vertraut als letztes Jahr. Aber ob Spieler sowas leicht verkraften, ich glaube, das ist auch also so eine längere Pause und dann ins kalte Wasser geworfen werden und vielleicht dann erst in Woche 4 reinkommen. Ich glaube, das ist einfach individuell unterschiedlich. Es gibt Leute, die brauchen tatsächlich regelmäßig das Training, die anderen können auch mal eben aus der Hüfte schießen. Das könnte ich jetzt bei Matthew Stafford tatsächlich nicht sagen, wie das bei ihm genau ist. Aber er, machen wir uns nichts vor, Matthew Stafford ist der Mann, der letzte Saison den großen Unterschied gemacht hat für die Rams. Die Statistik besagt, dass die Pässe, die Matthew Stafford geworfen hat, im Schnitt 30% weitergeflogen sind als die seines Vorgängers Jared Goff. Was nichts anderes heißt, als sie haben mehr lange Pässe geworfen. Sie haben deswegen Bereiche des Feldes attackiert, die Defense gegen Goff nicht verteidigen musste. Dadurch eröffnen sich wieder Räume in den kürzeren Zonen, weil die Safety zum Beispiel tiefer stehen müssen. Ja, und wenn das fehlen sollte, das wäre schon ein schwerer Schlag. Also Matthew Stafford hat aus meiner Sicht mit seinen Qualitäten wirklich einen riesen Anteil an diesem Super Bowl Sieg gehabt.
Wenn das mal nicht der Schmieder hört als Detroit Lions Fan. So. Jetzt hat Christian Günther schon gesagt, sie spielen gegen ein Team, das alle unisono als Favoriten sehen. Wir haben es letzte Woche schon in dieser Runde auch mit Günther und mit Andreas ein bisschen angesprochen. Ich frage mich halt, sind die Bills deshalb so hoch angesehen, weil ihre Division so schwach ist? Oder hat das noch viele, viele andere Gründe drüber hinaus? Wie wird das heute in der Nacht laufen? Wie wird die Saison laufen? Christian, die Glaskugel sagt was?
Die Glaskugel ist ausgerichtet und sie sagt, dass die Bills vom Kader her einer der stärksten Teams sind. Es gibt eigentlich ein Team mit den wenigsten Fragezeichen, muss man tatsächlich sagen, die es gibt. Eines ist für mich, dass sich der neue Offensive Coordinator Ken Dorsey, denn man hat da ja tatsächlich einen der besten OCs zu den Giants tatsächlich verloren. Da darf man sehr gespannt, wie das dann unter Brian Daboll nicht unweit von Buffalo dann läuft. Sie haben, wie gesagt, einen der stärksten Kader. Und du hast recht, die Division ist nicht überragend gut. Die Dolphins sind für mich somit die größte Wundertüte, die es in der NFL gibt. Die könnten aber sehr spannend sein. Alles, was man aus dem Patriots-Lager zu deren Offense hört, klingt furchtbar. Was vermutlich bedeutet, dass sie irgendwie 10 oder 11 Spiele gewinnen werden. und die Jets, wenn du in den letzten Jahren so viele Spiele gewonnen hast wie die Jets, bist du froh, wenn du mal bei 5 Siegen oder mehr bist. Von daher, da ist noch Arbeit. Die Division ist nicht gut. Buffalo hat vielleicht ein kleines Fragezeichen auf Cornerback, hat vielleicht ein oder andere kleinere Fragezeichen in der Tiefe der Offensive Line. Aber ansonsten sollten die der Favorit in der AFC East sein, sollten sie der Favorit auch grundsätzlich oder einer der 3-4 Favoriten in der AFC sein. Und heute Nacht ist das für mich ein 50-50-Spiel und eine Paarung, die ich mir ohne weiteres dann auch als Super Bowl tatsächlich im Februar wieder vorstellen kann. Das sollte eine enge Kiste werden und ich glaube, die Vorfreude auf die Saison, aber auch auf die Partie heute Nacht ist völlig legitim.
Also ich würde ganz gerne Einspruch einlegen gegen das Urteil, die Division ist nicht gut. Ich würde sagen, die Division war in den letzten Jahren meist nicht gut. Aber allein schon das, was Christian gesagt hat, also die Bills sind der große Favorit. Wir reden von den Dolphins, wir reden von den Patriots, wo wir uns durchaus vorstellen können, dass beide vielleicht sogar in eine positive Bilanz haben werden, also eine Chance auf die Playoffs haben. Und bei den Jets muss man auch dazu sagen, die haben in den letzten Jahren sehr viel Spielerakquise betrieben, sind noch im Neuaufbau, aber die haben eigentlich außer einem funktionierenden Quarterback, Zach Wilson war letztes Jahr nicht gut und ist im Moment noch verletzt. Das ist das große Fragezeichen, aber die haben den Kader schon deutlich verbessert. Von denen erwarte ich auch einen Schritt nach vorne. Deswegen, glaube ich, macht man sich zu leicht, wenn man sagt, die Division ist schlecht. Da könnten ein paar taffe Spiele für Buffalo dabei sein, die man jetzt noch nicht am Schirm hat.
Also ich darf als letzte News von den New Yorker Talkshows mitnehmen. Man geht schon davon aus, dass Zach Wilson am Spieltag 1 am Start sein wird, zu Hause gegen Baltimore. Aber das war so.
Nee, das kam gestern die Meldung.
Ah, okay, gut, dann na, schau, ich bin gestern.
Mindestens 4 Spiele, ne?
Und dann kam, später noch der Nachsatz, dass er frühestens an Spieltag 4 gegen die Steelers spielen kann. Also da müssen wir dich leicht korrigieren.
Ja, gut, aber das war das letzte Mal, wo ich Sports Radio gehört habe, war am Dienstag in New York. Und da haben die noch gesagt, also Tiki Barber war es sogar in der Früh bei WFAN.
Nichts ist älter als die Nachrichten von gestern.
Ja, das ist leider so. Ja, gut. Also, das ist...
Aber hat doch auch was, oder? Der alte Flacco gegen sein ehemaliges Team.
Ich habe vor kurzem auch dort ein Interview mit Joe Flacco gehört, auch bei WFAN. Die waren eben bei den Jets im Trainingslager und der ist natürlich ja tiefenentspannt. Ja, und der nimmt, glaube ich, jedes Match, das er bekommt, das nimmt er immer noch gerne mit. Hat was. Günther, und Moment, ich muss mal ganz kurz nachschauen. Ist es Sonntagabend oder ist es Monday Night Baseball? Also in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das zweite Spiel, das wir uns vielleicht ein kleines bisschen näher anschauen wollen, nämlich in Dallas, da ist Tom Brady zu Gast, aber die Cowboys sind ja Amerikas, nicht nur Amerikas Team, sondern auch Günthers Team. Wir haben letzte Woche schon ein kleines bisschen gesprochen. Wo steht denn Dallas in diesem Moment, auch in einer Division, die, sage ich mal ganz blöd, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig stark ist mit den Giants, mit den Eagles und mit den Commanders?
Ja, NFL least, wie sie ja gern genannt wird. Du bist immer noch so ein bisschen im Jetlag, also es ist Sunday Night und es ist nicht Baseball, es ist Football.
Oh, ich bin aber im Jetlag, ansonsten stimmt alles. Ist gut, ja.
Alles korrekt. Wenn wir uns zurückerinnern, das war im vergangenen Jahr das Eröffnungsspiel. Und es war natürlich in Tampa, logischerweise, der Titelverteidiger darf ja immer zu Hause antreten. Deshalb heute Nacht ja die Rams in L.A., war ein unglaublich spannendes Spiel mit am Ende 2 Sekunden vor Schluss das Field Goal für die Bucks zum Gewinnen. Also es sieht alles nach einer knappen Partie aus. Jetzt spielt man in Dallas, drehen wir das Ding einfach um. Ist nicht ganz so einfach, denn vergangenes Jahr bei dem Spiel gab es 4 Turnover von den Buccaneers, was für ein von Tom Brady geführtes Team sehr ungewöhnlich ist. Damit rechne ich nicht nochmal. Generell glaube ich nicht, dass die Dallas Defense nochmal so extrem auftrumpfen kann wie vergangenes Jahr. Ich glaube, 34 Turnover haben sie erzielen können. Das war schon sensationell. Das wird schwierig werden, das zu wiederholen. Es ist schwierig, natürlich mit Tyron Smith, der Left Tackle, der Ausfall schmerzt, auch wenn er in den letzten Jahren nie konsequent gespielt hat, aber wenn er auf dem Platz steht, macht einen Unterschied aus. Also das ist ganz klar, auch im Laufspiel, und darauf müssen sie bauen, die Cowboys, hat auch Jerry Jones ja nochmal klar gesagt, wo Elliott hinläuft, da laufen wir hin. Befürchte, er läuft ab und an gegen eine Wand, und von daher, also ich kann es leider Gottes, ich würde gerne anderes vermelden, aber ich glaube nicht an einen großen Erfolg der Dallas Cowboys. Und ich glaube, da bin ich jetzt quasi ähnlich unterwegs wie Andreas, dass die NFC East ganz so schwach ist. Also die Philadelphia Eagles könnten da das große Überraschungsteam sein. Die Commanders, okay, das
gibt
sind
dann die Jets. Darf ich ganz kurz was nur kurz einschieben? Es gibt Leute, die sagen, die Eagles haben abgesehen von der Quarterback-Position den besten Kader der Liga. Gibt Menschen, die diese Theorie vertreten.
Ja, die haben wirklich im Prinzip alles. Und der Quarterback, der könnte ein ganz guter werden oder sein. Das weiß man ja nicht. Also Jalen Hurts kann wirklich viele überraschen. Von daher, da kann wirklich alles passieren. Also die Commanders, um das noch kurz abzuschließen, sind sicher die Jets übersetzt in dieser Division, werden sich aber auch verbessert haben. Und die Giants unter Dable hat ja Christian schon angesprochen, man weiß nicht, was da kommt. Daniel Jones fit, Saquon Barkley ist wieder 100% fit, heißt es. Also da kann auch einiges passieren.
Christian, alles ist offen. Aber wie gut siehst du Dallas, Christian?
Ich sehe sie mit ein paar Fragezeichen. Also für mich sind tatsächlich die Eagles der Favorit der Division, genau aus den Gründen, die Andreas und Günther gerade genannt haben. Für mich haben die den besten Roster außerhalb von Quarterback. Und Jalen Hurts ist ein Fragezeichen. Dallas hat immer noch eine gute Mannschaft, aber auch brutal viel Druck. Und ich meine, die Frage werde ich gleich mal an Günther oder auch gerne an Andreas zurückgeben, was denn eigentlich passieren muss für Mike McCarthy, dass er die Saison überlebt, weil ich den Eindruck habe, dass da schon viel Masse ist. Natürlich ist ein massives Fragezeichen die Offensive Line. So, sie haben Lyle Collins halt gehen lassen, weil der halt einen 10 Millionen Cap-Hit gehabt hat. Die Cincinnati Bengals haben sich gefreut. Jetzt hat sich ihr First-Rounder Tyler Smith verletzt, der ohnehin so ein bisschen ein Risiko war. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, wer da auf Left Tackle aufläuft, denn viel, was da passiert ist, sah nicht schön aus. Klar, sie haben Biadisch und Martin innen, das ist super. Alles andere ist ein bisschen Fragezeichen. Skillcore muss, denke ich, Michael Gallup den nächsten Schritt auf jeden Fall machen, weil sonst werden die Gegner einfach drei Leute auf CeeDee Lamb schicken und viel Spaß. Und ja, also da, wie gesagt, das ist immer noch eine Mannschaft mit viel Potenzial, das ist immer noch eine Mannschaft mit viel Schlagkraft. Die Defense hat sich im letzten Jahr signifikant verbessert, unter anderem eben auch mit Micah Parsons und einigen anderen jungen Spielern, die sie integriert haben. Für mich ist das eine Mannschaft, die 10 Spiele gewinnen kann, in einem Best Case vielleicht 11, aber ich vermute, dass ich sie eher so in Richtung 8-9 Siege, 8 ist ein bisschen wenig, 9-10 Siege sehe. Das kann dann für einen Playoff-Spot reichen, aber sie sind nicht in der Position, wo ich sie vor der letzten Saison hatte, wo sie für mich eine der absoluten Top-Teams der NFC war.
Tja, Mike McCarthy, die Frage steht im Raum, Andreas.
Ja, lass mich mal so sagen, in Dallas regiert Jerry Jones, der macht Dinge anders als andere Menschen, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich abschätzen kann, ob da die Standard-NFL-Logik greift, wo man dann sagen würde, Mike McCarthy ist, wie die Amerikaner sagen, auf dem Hot Seat, auf dem heißen Stuhl. Vielleicht sieht Jerry Jones das ja ganz anders. Er sieht ja auch, dass Ezekiel Elliott immer noch der Mann ist, der die Dallas Cowboys quasi im Alleingang zum Erfolg führen kann. Das glaubt auch kein anderer Mensch auf der Welt. Aber ja, das macht die Situation halt wirklich sehr schwer einzuschätzen. Was ich zu Dallas noch sagen würde, und das macht es halt ein bisschen schwierig, die haben letzte Saison wirklich, ich glaube, Günther hat es vorhin auch angesprochen, davon profitiert, dass sie unfassbar viele Turnovers mit der Defense geholt haben. Wenn man sich jetzt einfach mal über die letzten Jahre anschaut, wie sowas statistisch funktioniert, dann sind solche Ausreißer meistens die ganz großen Ausnahmen und im Jahr danach normalisiert sich das wieder. Und wenn dann auf einmal nur noch die Hälfte von den Turnovers da ist, dann verliert man halt vielleicht 2 oder 3 Spiele, die man letztes Jahr noch gewonnen hat und dann sieht die Welt ganz anders aus und deswegen komme ich in der Einschätzung von der ganzen Gemengelage eben auch so da raus wie Christian, wo ich dann sage, ja, also knappes oberes Mittelfeld, außer es läuft halt alles perfekt und sie haben mit Dak Prescott schon einen Quarterback, bei dem auch, wenn der mal in Schwung kommt, ein paar Wochen lang alles perfekt laufen kann, keine Frage. Aber wie sehr glaubt man daran, dass 3, 4, 5 Dinge perfekt laufen, die es brauchen würde, damit Dallas ein ernsthafter Contender ist?
Tja.
Perfekt zusammengefasst. Also hätte ich nicht besser sagen können, es liegt an Jerry Jones. Normalerweise McCarthy wirklich einer Super Bowl oder er ist weg. Also erreichen, er muss ihn nicht gewinnen. Aber zumindest mindestens Championship Game, sage ich mal. Ansonsten hat er seinen Job, für den er angetreten ist, verfehlt. Aber, wie Andreas völlig richtig sagt, Jerry Jones, der hält gerne fest. Der hat einen Garrett über 10 Jahre mitgeschleppt. Der hat Wade Phillips damals noch durchgezogen, obwohl er wirklich für jeden Außenstehenden klar war, dass das nicht der richtige Coach für das Team ist. Von daher kann vielleicht McCarthy doch ganz gemütlich auf seinem Stuhl Platz nehmen.
So, und wer also Montag bitte um 2.20 Uhr in der Früh, wo auch immer, dazu kommen wir gleich, sich das Spiel anschauen möchte. Welches Tampa Bay, Christian, wird der oder die dann sehen? Eines mit Titelchancen, eines einfach nur mit Tom Brady. Wo steht Tampa Bay?
Also sie sind natürlich grundsätzlich einer der Titelfavoriten. Sie sind gerade auf den Skill Positions unglaublich aufgestellt. Was die an Wide Receivers haben, jetzt kam noch Gage aus Atlanta, der da eine riesige Rolle gespielt hat. Wie viel Julio Jones noch im Tank hat, weiß ich nicht, aber auch auf Running Back. Aber ein berühmter Philosoph hat mal gesagt, du sollst keine komplett unerfahrene Offensive Line hinter einen, vor einen 45-jährigen NFL-Quarterback stellen. Irgendwie so vor 5000 Jahren hat das ja, mal jemand in die Welt gepostet. Und das ist gerade meine große Sorge. Weil wir haben Ali Marpet, der nicht mehr spielt. Sie haben einen weiteren Spieler verloren. Klar, sie haben mit Jack Mason sich einen extrem guten Spieler ertradet von den New England Patriots. Aber es gibt mindestens zwei Fragezeichen in der Interior Offensive Line. Und wir wissen das in den letzten Jahren, dass Teams immer mehr, das hat nicht nur mit dem Namen Aaron Donald zu tun, sondern da gab es auch vorher schon einen anderen Kandidaten, dass Teams immer mehr darauf aus sind, über ihn Druck zu bringen. Und das hasst Brady wie die Pest. Und deswegen hatte man in New England immer auch eine starke Interior Offensive Line, um ihn davor ein bisschen zu schützen, weil er außen weniger Sorgen hatte. Das wird für mich das Fragezeichen. So, wenn die Line ihn beschützen kann, dann werden die auf jeden Fall scoren. Punkt. Und dann wird es in eine ähnliche Richtung gehen. Die Defense ist tatsächlich gar nicht mal so stark verändert wie in den letzten Jahren. Da ist wirklich wenig passiert. Aber also in dem Sinne muss man sagen, no news, good news. Weil die hatten einige Playmaker auf Logan Hall, den Second Rounder, da bin ich sehr, sehr gespannt. Der könnte früh eine interessante Rolle für die übernehmen. Also für mich, ich lese permanent, dass die Saints der Favorit in der NFC South sind. Für mich geht die nur über die Buccaneers. Und ich glaube auch, dass die eine Chance, definitiv eine ordentliche Chance haben, den Super Bowl zu erreichen. Fragezeichen für mich, wie gesagt, O-Line.
Schön. Wir schauen es uns an, wir freuen uns, wo auch immer. Ich weiß gar nicht, wo es alles zu sehen gibt, aber dazu kommen wir gleich. Günther, wo werden wir dich hören an diesem Wochenende? Vielleicht sogar bei diesem Spiel, mindestens.
Das wurde mir...
entzogen.
Ich will nicht sagen vorenthalten, aber vielleicht wollte man mich schonen, meine Nerven, wie auch immer. Ich habe Sonntag mit den werten Kollegen und noch einigen anderen, freue ich mich sehr drauf und auch, dass es die nächsten Jahre weitergeht, in der Endzone das Vergnügen, Pittsburgh gegen Cincinnati zu kommentieren.
Oh ja, entschuldige, ein Wort zu Mitch Trubisky. Ich mir tut's jetzt schon weh. Ich glaube, ich werde am ersten Spieltag schon ausscheiden. Es gibt mir irgendwie Hoffnung mit Pittsburgh.
Die sind besser, als du denkst.
Okay, lass dich
mal überraschen. Dazu natürlich Cincinnati als Super Bowl Teilnehmer wird eine sehr, sehr schöne, auch schon gleich mal Standortbestimmung.
Aber Günther, trotzdem bei Pittsburgh und Mitch Trubisky, weil Jens ja jetzt Angst hat, wie lange dauert es, bis Kenny Pickett der Starter ist?
Das hängt von der Trubisky ab. Wir wissen alle, der hat in Chicago ein Jahr gehabt, da haben wir gedacht, oh wow, der kann's ja doch und dann ist es gleich wieder vorbei oder hat immer ein paar Spiele. Ich sag mal 3 Spiele.
Wir sind uns einig, dass Trubisky in Normalform ein Upgrade ist über das, was Roethlisberger die letzten 2 Jahre
war. Ja, auf jeden Fall. Und die werden wieder versuchen, über den Lauf zu kommen. Fragezeichen ist da die Offense Line. Die ist verbessert. Wie verbessert? Das werden wir eben am Sonntag sehr, sehr schnell herausfinden. Und ja, um es abzuschließen, ich habe da Monday Night dann auch natürlich unglaublich interessant. Seattle, Denver, Wilson gegen sein Ex-Team wird auch eine richtig schöne, auch emotionale Partie, wie so viele an diesem ersten Wochenende.
Jetzt nur ganz blöd gefragt, ist dieser Schedule rausgekommen, bevor Wilson nach Denver gegangen ist, oder haben sich die Spielplanmacher gedacht, das wäre doch ein schöner Auftakt, dass Wilson gegen sein Ex-Team spielt?
Also grundsätzlich ist ja so bei der Schedule, dass die Mannschaften, die gegeneinander spielen, ergeben ja die Ergebnisse der Vorsaison. Das wird ja nicht irgendwie ausgelost oder so. Okay. Aber dass man seinen ersten Spieltag legt, das war dann schon eine bewusste Entscheidung.
Okay, das wäre so meine Frage. Christian, du bist in der Endzone. Welches Spiel hat man dir überantwortet?
Genau, also ich bin in der Endzone mit Washington, den Commanders, der ersten Partie der Geschichte, gegen Jacksonville Jaguars, was ja da so ein bisschen das Aufeinandertreffen von Doug Peterson mit seinem ehemaligen Quarterback ist, mit Carson Wentz. Und dann fahre ich dieses Wochenende in der Doppelschicht in München.
Oh ja.
Ich bin zusammen mit Andreas beim Great Old Team of the South, das
ja
sehr freien Spiel hat. Munich Cowboys Cologne Crocodiles. 14:45 am Samstag, am besten im Dante vor Ort. Aber ansonsten dann auch gerne.
Das gilt auch für dich, Jens.
Ja, ich überlege gerade. Ich habe eigentlich nichts vor am Sonntag, wenn ich es nicht vergesse. Erstes
Playoff-Spiel.
Samstag. Erstes
Playoff-Heimspiel.
Ach, Samstag.
In München.
Seit 2011.
21 Jahren. Und ans Letzte kann sich nur noch Günther erinnern.
Genau. Und da habe ich richtig auch, also ich habe auf beide Sachen total Bock. Günther hat es gerade schon gesagt, auch auf die Kollegen bei der Zone mit der Endzone. Aber ich freue mich auch sehr auf das Playoff-Heimspiel der Münchner gegen Köln. Das könnte richtig gut werden.
Moment, nur, also Samstag, 14:45, sagst du.
Samstag, GFL Viertelfinals,
ja, okay,
die drei Viertelfinals, 15 Uhr, also 15 Uhr Ankick. 14:45 beginnt die Übertragung und Sonntag bin ich dann auch im 19 Uhr Slot, im frühen Slot mit Washington gegen Jacksonville.
Alles klar. Andreas, du hast wieder mindestens Doppelschicht mit GFL und NFL, aber auch mit Musikradio 360.
Das auch noch, ja. Also mein NFL-Spiel ist Bears gegen 49ers. Und,
Auch
schön. Ja.
Auch Frühschicht, gucken wir mal, was passiert. Und ja, also es ist halt das erste Spiel von Trey Lance als die klare Nummer 1 in San Francisco. Und da ist jetzt dann halt die Frage, wie gut läuft das? Weil der Rest der Mannschaft, die Situation haben wir ja bei ein paar Teams, der Rest der Mannschaft ist sehr gut. Wie gut ist der Quarterback? Auch diese Frage wird auch in San Francisco gestellt. Ja. Und ja, Musikradio 360 haben wir diese Woche quasi das Ende einer Dreier-Serie, wo wir uns mit einer dritten Band befassen, die verbandelt ist mit den letzten beiden Projekten, nämlich Japan und deren Sänger David Sylvian Solo. Und die Band, mit der wir uns diese Woche befassen, heißt Porcupine Tree und dafür reden wir mit Sven Metzger.
Tja, wir freuen uns drauf. Kurze Pause, Big Show 576.
Guten Morgen, Matthias Ekstermeier. Ihr hört Sportradio 360.
Herrschaft, los geht's im Motorsportteil. Big Show 576. Zurück aus dem Kurzurlaub ist Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, braun gebrannt und sehr entspannt.
Und ein Mann, der, ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber ich ahne den Grund, Eddie Milke ist schon in der Kommentatorenkabine in Spa. Eddie, weil das Wetter noch schlecht ist in München oder einfach, weil du dich jetzt schon mal einrichten musst und möchtest?
Also ehrlich gesagt wollte ich den Stau im Ruhrgebiet umfahren und bin deshalb etwas früher losgefahren, weil das hätte nichts gebracht, wenn ich heute Mittag oder heute Nachmittag losgefahren wäre, dann hätte ich dann noch länger gestanden. Und zweitens bin ich immer gerne ganz früh am Ort, sitze in meiner Kommentatorenkabine, weil ich habe gerade meinen Technikkollegen eine Portion belgische Pommes mit Mayo gebracht.
Das gehört dazu.
So, was ist der Unterschied für mich? Was ist der Unterschied zwischen belgischen Pommes und Pommes, die man meinetwegen hier in München bekommt? Ich habe keine Ahnung, ich war noch nicht da.
Ich glaube, es ist in erster Linie die Technik, mit der die Belgier die zubereiten. Also es fängt beim Öl an, das ist ein anderes definitiv als das, was in deutschen Fritteusen so verwendet wird. Das wird auch, glaube ich, in Belgien häufiger gereinigt und das hat hier eine ganz andere Tradition. Und ich meine, das sind ja nur ein paar Kilometer hinter der Grenze, aber belgische Pommes schmecken einfach anders als deutsche Pommes.
Gut. Allein deshalb sollte man nach Spa fahren. Aber natürlich nicht nur deshalb, The Voice. Wenn wir über die DTM sprechen, und am Wochenende geht es ja dort weiter, mit Eddie am Kommentatorenmikrofon, aber Timo Glock wird... Was ist die Sachlage mit Timo Glock jetzt? Ist das das Aus insgesamt? Kommt er nächstes Jahr wieder? Wo stehen wir mit Timo Glock, The Voice?
Also wir sollten kurz sagen, dass sich tatsächlich jetzt er das auch selbst in die Hand genommen hat und seinen bevorstehenden Abschied am vergangenen Mittwoch, also gestern, von BMW nach 10 Jahren gemeinsamer Erfolge und gemeinsamer Auftritte verkündet hat. BMW hat dann nachgezogen. Ich glaube, das war auch so abgesprochen, hatte ich den Eindruck. Es war aber keine so ganz große Überraschung für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, denn auch Eddie weiß natürlich, dass wir ihn ja schon im letzten Jahr nach Ende der Class One aus der DTM nach 9 Jahren verabschiedet hat von Seiten BMW. Es war bei Walkenhorst und bei Schubert für 2022 kein Platz mehr in einem der neuen BMW M4 für ihn. Und deswegen hat man gesagt, okay, du fährst jetzt noch für die ehemalige DTM-Ikone Roberto Ravaglia, für dessen Team Checato Racing die italienische GT-Meisterschaft zusammen mit Partner Jens Klingmann, auch ein langjähriger BMW-Werksfahrer. Aber das war klar, das ist natürlich ein Rückschritt. Es ist ganz guter Sport dort drüben, aber es ist natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau wie der DTM. Und man muss insofern auch zugeben, irgendwann kommt vielleicht die Zeit, dass es nicht mehr geht. Wir kriegen bei Audi gerade mit, die stellen sich komplett neu auf. Bei Porsche gibt es eine Menge Verschiebungen, auch wegen dem bevorstehenden Eintritt natürlich von Porsche in die Formel 1. Und ganz offenbar räumt man bei BMW jetzt auch ein bisschen auf. Sie haben auch eine ganze Menge anderer sehr guter Werksfahrer. Und klar ist auch, er ist nicht mehr so ganz der Jüngste, der Timo. Bei Langstreckenrennen, da hätte ich eigentlich gedacht, hätte man noch Platz für ihn, denn BMW wird ja auch die Le Mans Daytona Prototypen-Szene bereichern. aber da haben sie ihn nicht mal testen lassen. Also insofern war das jetzt, glaube ich, ein Ende, was abzusehen war. Aber da bin ich ganz sicher und ich bin gespannt, was Eddie sagt. Ich finde, das ist so ein toller, geradliniger, ehrlicher Typ, auch wenn das letzte DTM-Jahr 2021 bei Rowe nicht optimal gelaufen ist, man viel Pech hatte. Aber er wird trotzdem als Persönlichkeit, als Charakter ganz sicherlich fehlen.
Ja, natürlich fehlt er der DTM. Also ein Timo Glock, ich sage nur das Duell gegen Gary Paffett in Hockenheim, unvergessen, werde ich nie vergessen, das kommentieren zu dürfen. Und so wie ich Timo Glock kenne, und ich habe es auch schon aus seinem persönlichen Umfeld gehört, ist das nicht das Ende seiner Rennfahrerkarriere. So tritt ein Timo Glock nicht ab. Und zum Thema Alter muss ich dazu sagen, ja, Timo ist nicht mehr der Allerjüngste, das stimmt. Aber manchmal sind ja so die älteren Weine die noch etwas besseren. Und René Rast, den sie gerade verpflichtet haben bei BMW, ist auch schon 35. Also das Argument lasse ich so nicht gelten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Timo Glock mit seiner Rennfahrerkarriere noch nicht fertig ist. Und dass wir den bei was für Projekten auch immer irgendwo sehen, weil in jedem Neuanfang steckt ja auch eine neue Chance. Und ja, das war ein Abstellgleis in Italien mit Jens Klingmann, mit den wenigen Rennen. Das ist nichts für einen Vollblut-Racer wie Timo Glock. Und von daher bin ich der festen Überzeugung, dass wir von Timo Glock noch ein bisschen was sehen und hören werden, in welcher Rennserie auch immer.
Eddie, Shelton van der Linde, Eddie, führt die DTM-Wertung an vor Mirko Bortolotti und vor Lukas Auer. Wie groß ist deine Hoffnung? Es sind jetzt, wenn ich es richtig kurz überschlagen habe, 21 Punkte. Das ist noch nicht die Welt. Wie spannend wird es an diesem Wochenende schon werden?
Also genau, das ist überhaupt noch nicht die Welt, 21 Punkte. Wir haben ja auch bei Shelton van der Linde gesehen, wie schnell das gehen kann. Dann hat er einmal so ein Wochenende wie in der Lausitz und gewinnt beide Rennen und zack ist er vorne mit dabei. Vorher war er eher nirgendwo. Haben auch jetzt bei Mirko Bortolotti gesehen mit den beiden Nullern, die er letztendlich selbst zu verantworten hat, weil er beides mal gute Platzierungen weggeschmissen hat. Also wenn er einfach nur Platz 5 zum Beispiel im Sonntagrennen am Nürburgring nach Hause gefahren hätte, dann wären es nur 10 Punkte Unterschied auf Shelton van der Linde. Aber deswegen, also da ist alles möglich, da ist alles drin. Und wenn ich mir den Wetterbericht hier für Spa-Francorchamps so angucke, und ich kann mich nicht erinnern, seit dem Hungaroring damals, als es in der Boxengasse so fürchterlich gescheppert hat, das waren aber noch die Class One Autos, also bei den GT3 Autos kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass wir ein nasses Rennen hatten. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir am Samstag ein nasses Rennen erleben werden. Und dann bin ich mal gespannt auf dieser 7 Kilometer langen Kultstrecke, auf dieser Ardennen-Achterbahn, wie das dann mit 27 GT3 Autos so in der Gischt hier wird in Spa-Francorchamps. Deswegen, also das ist viel zu früh, da irgendeinem die absolute Favoritenrolle zuzuschieben. Ich würde auch Lukas Stolz als Fünften zum Beispiel nicht vergessen. Der hat ja mit seinem ersten DTM-Sieg am Nürburgring gezeigt, wie schnell das gehen kann und wie schnell man da in der Tabelle ordentlich aufholen kann. Denn es passiert viel, das haben wir gesehen und gehört in der DTM und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch an diesem Wochenende hier in Spa-Francorchamps eine ganze Menge passieren wird.
Der Voice, was ist mit Maxi Götz? Letztes Jahr ja überraschend DTM-Champion geworden, in diesem Jahr mehr so lala. Woran liegt's?
Er musste das Team wechseln, weil die Zuordnung bei Mercedes sich ein bisschen verändert hat, hat dann da eben auch einen neuen Ingenieur bekommen. Und klar ist, dass das immer ein bisschen dauert, bis dann die Zahnrädchen ineinander greifen, bis man sich versteht und bis man weiß, was der andere haben will oder was der Fahrer, in diesem Fall Maxi, für eine Abstimmung braucht. Mehr untersteuern, mehr übersteuern. Das dauert einfach. Und das war klar, dass das zäh wird, dass das nicht ganz so einfach, dass es so zäh werden wird, hat er, glaube ich, auch selbst nicht erwartet. Aber wir wissen, dass der auch so viele Rückschläge in seiner ganzen Karriere schon hatte, der Maxi, dass der sich von sowas jetzt nicht aufhalten lässt. Auch da ist sicherlich eine hohe Motivation noch zu erwarten, um das Ruder jetzt nochmal rumzureißen, wie bei einigen anderen Fahrern, die bisher auch nicht so geglänzt haben, wie sie sich selber vorgestellt haben, wie vielleicht Experten es erwartet haben. Da sind noch einige, die Fahrer mit großem Kaliber, die im Grunde noch eine Rechnung offen haben und die ganz sicherlich jetzt hochmotiviert ins Spa antreten werden. Denn klar ist auch, die Formel-1-Rennstrecke mit Auf und Ab, 100 Metern Höhendifferenz, mit legendären Passagen wie Radion, Rouge und so, spornt jeden Rennfahrer richtig an. Da werden die richtig geil, das ist klar. Und B, kann der Fahrer da auch wirklich noch einen Unterschied machen. Zumal, wenn, wie Eddie ja beschrieben hat, auch die Wetterkapriolen noch reingehen, da kann der Fahrer, ein guter Fahrer, tatsächlich glänzen und brillieren. Haben wir ja auch bei den 24 Stunden von Spa mit den GT3-Autos schon gesehen.
Ja, und da möchte ich zu ergänzen, da gibt's im Feld ein paar Spezialisten hier für Spa-Francorchamps. Ich sag zum Beispiel mal vom Gottfried Rasser Racing Team Clemens Schmid. Der war hier 2016 nämlich beim 24-Stunden-Rennen schon mal auf der Pole Position. und gibt das hier auch als seine absolute Lieblingsrennstrecke an. Und wenn man da weiter hinten im Feld guckt, Kelvin van der Linde, also gibt da so ein paar Leute, die nicht unbedingt auf die Meisterschaft gucken, die aber hier eine große Chance wittern, auf dieser absoluten Fahrerstrecke für ein sehr gutes Einzelresultat zu sorgen. Und das bringt nochmal zusätzliche Würze rein. Zum einen der Titelkampf und zum anderen die, die was zeigen müssen. Zählt auch zum Beispiel der Lokalmatador Esteban Muth, bei dem es bisher im Walkenhorst BMW auch noch nicht so gut gelaufen ist, zu. Also da sind einige noch bei, die für Überraschungen sorgen könnten und die sich vor allen Dingen mit dem Meisterschaftskampf überhaupt nicht beschäftigen. Also ich bin gespannt.
Diese Eau Rouge de Vos, ich erinnere mich auch letztes Jahr oder was vorletztes Jahr in der DTM, dass Andrea Kaiser damit, vielleicht sogar mit Eddie, warst du da dabei? Irgendwie sind da ein paar Leute die Strecke, auch die Eau Rouge abgegangen. Hast du kommentiert, ja, okay. Aber diese Eau Rouge, ist das auch für DTM-Fahrer eine wahnsinnige Überwindung, der Voice? Ist es für die Formel-1-Fahrer überhaupt noch eine Überwindung? Weil wenn man da mitfährt in der Onboard-Kamera, denkt man sich, okay, das kann ja nicht sein. Ja, diese Senke, wo du reinfährst, diese Kräfte, die auf dich wirken, wie groß ist die Überwindung, denkst du, für DTM-Fahrer?
Ich glaube, Überwindung nicht, denn die meisten Fahrer dürften die Rennstrecke ohnehin kennen, sogar im GT3-Auto. Ich glaube aber nur Esteban ist, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, noch nicht im GT3-Auto ins Spa gefahren. Aber klar ist, das ist eine Rennstrecke, die da auch tausendmal im Simulator schon gefahren bist. Mhm. Eau Rouge ist inzwischen, auch weil sie die ja tatsächlich für das Formel-1-Rennen in diesem Jahr ein bisschen verändert haben, ist nach wie vor aber eine Strecke, wo auch Profi-Rennfahrern das Herz richtig, richtig in die Hose springen kann, wo du immer denkst, lupfe ich jetzt noch ein bisschen oder fahre ich tatsächlich voll? Also nach wie vor diese Strecke, aber auch Le Camp oben hinten dann im Wald, auch Radion, das sind alles Passagen, jeder Rennfahrer, egal auf welchem Kontinent, kennt diese legendären Passagen. Und es sind immer wieder neue Herausforderungen. Die Streckenbedingungen verändern sich, der Skriptniveau verändert sich. Wenn es trocken ist, halbfeucht, nass, Strömen regnet. Es ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und auch wenn du die Eau Rouge in einem GT3-Auto schon 100-mal gefahren bist, ist es jedes Mal ein neuer Kick, den es dir gibt und eine neue Frage, fahre ich jetzt voll, traue ich mich das oder nicht, geht es mit dem Auto oder nicht. Also es ist nach wie vor eine der, ich würde sogar sagen, gehört zu den 3 oder 4 legendärsten Kurvenpassagen überhaupt auf der ganzen Welt.
Ja, und ich würde mal sagen, wenn der Wetterbericht stimmt, dann wird Blanchiment im Nassen auch eine ganz besondere Herausforderung für die GT3-Fahrzeuge, wenn die dann da im Pulk sind. In den ersten Runden 27 Autos, wenn dann noch die Gischt dazukommt. Also da bin ich wirklich mal gespannt, was wir hier am Wochenende erleben werden. Ich prognostiziere aber Spektakel pur.
Wir freuen uns drauf in Belgien mit Pommes, besonders zubereitet, wie Eddie uns gerade gesagt hat. Am vergangenen Wochenende, aber letzte Woche am Ende, ich schon kurz drüber gesprochen, der Voice, gab es wieder einen MotoGP-Auftritt und zwar diesmal in Misano. Pecco Bagnaia hat schon wieder gewonnen. Ist er jetzt endgültig der Favorit auf den Weltmeistertitel? Quartararo ist nur Fünfter geworden. Wie siehst du da im Moment die Gemengelage der Boys?
Also ich war im Übrigen da, habe mir das dann angetan.
Nein, nein.
Ich musste einfach ganz klar Andrea Dovizioso quasi mit persönlich anwesend sein und verabschieden, denn er ist für mich einer der bodenständigsten, ehrlichsten, analytischsten Top-Rennfahrer, Motorradrennfahrer aller Zeiten. Ich liebe ihn einfach. Und es war sein Abschied und man muss sagen, die Italiener haben es fantastisch wieder gemacht, wie sie ihn dann tatsächlich, obwohl er nicht in die Top 10 gefahren ist, wie sie ihn dann verabschiedet haben. Ich habe dann auch geguckt, eine Weile noch, Sky Italien, die Live-Übertragung machen. Es war grandios, die hatten tolle extra Einspieler vorbereitet. Alle der großen Stars haben dann noch vor dem Rennen was aufgenommen, um ihm Farewell und alles Gute zu wünschen, an 10 besondere gemeinsame Momente zu erinnern. Die haben das wirklich fantastisch gezeigt. Und die Italiener haben große Leidenschaft, die Tifosi. Man hat es auch auf der Rennstrecke gehört, als er rausgefahren ist am Samstag schon, haben sie gejubelt, wo du denkst, das muss jetzt im Grunde ein Ferrari rausgefahren sein. Dabei fährt er dieses Jahr hinterher und deswegen hat er ja gesagt, er hört jetzt schon mit Misano auf. Es war eine absolut richtige Entscheidung, obwohl er nochmal einen guten 12. Platz rausgefahren hat. Aber man merkte dann doch schon, er ist einfach müde hinterherzufahren. Er hat da keinen großen Bock mehr. Und die Yamaha und er, die werden keine Freunde mehr. Dazu muss man sagen, Bagnaia, ja, 4. Sieg in Folge. Großer Respekt, fabelhafte Leistung. überhaupt gar kein Thema. Der hat jetzt wirklich ein Momentum, das wird schwer zu stoppen sein. Wenn man bedenkt, am Sachsenring, da lag er noch 91 Punkte zurück. Und jetzt nach seinen 4 Siegen hintereinander sind es nur noch 30. Ich glaube aber auch, dass Fabio Quartararo, und da bin ich gespannt, wie Eddie das sieht, unter den aktuellen Möglichkeiten seiner technischen Möglichkeiten seiner Yamaha immer wieder das Optimale macht. Und der war am Limit. Du hast es permanent in jeder Runde gesehen. Es war am Ende nur, in Anführungszeichen, Platz 5. Aber wie üblich, mit Abstand bester Yamaha-Fahrer. Und er war völlig abgekämpft nach dem Rennen. Mehr geht da aktuell nicht. Jetzt kommen aber auch wieder Rennstrecken, die, glaube ich, der Yamaha ein bisschen entgegenkommen. Und was ich so ein bisschen mitbekommen habe, da war ich zwar nicht mehr da, weil Sonntag bin ich zurückgefahren zur Familie, aber am Dienstag, Mittwoch wurde ja getestet in Misano und da der Marc Marquez ist da auch wieder gefahren. Und da hat man offenbar bei Yamaha ein paar Teile hergebracht, die wirklich was bewirkt haben, denn bei den kombinierten Zeiten war Quartararo der schnellste auf der Yamaha. Der hat noch nicht aufgesteckt und obwohl er jetzt 4-mal in Folge geschlagen wurde von der Ducati Yamaha und vor allem vor einem besten aufgelegten Pecco, glaube ich immer noch, dass Fabio eine sehr realistische Chance hat, erneut Weltmeister zu werden. Den musst du erstmal schlagen.
Ja, definitiv, da gebe ich dir völlig recht, aber bemerkenswert für mich auch Enea Bastianini, der nächstes Jahr der Teamkollege von Pecco Bagnaia im offiziellen Ducati-Werksteam sein wird. Der hat in der letzten Runde noch alles versucht und dann war es eine Millimeterentscheidung zwischen Pecco Bagnaia auf 1 und Enea Bastianini auf 2. Also das fand ich auch noch sehr bemerkenswert. Aber Fabio Quartararo, ja klar, der hat immer noch 30 Punkte Vorsprung und ich glaube auch, dass emotional er jetzt wirklich sehr, sehr froh in die Zukunft blicken wird, weil man hat den 2023er Prototypen bei Yamaha gebracht mit einem vor allen Dingen neuen Motor und mal abgesehen von der Bestzeit, die er bei den Tests gefahren ist, viel bemerkenswerter, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass eine Yamaha bei den Topspeed-Messungen oben stand, nämlich Fabio Quartararo mit dem neuen Motor fürs Jahr 2023. Also endlich haben sie mal bei Yamaha ihre Hausaufgaben gemacht. Endlich haben sie mal Leistung gesucht und offensichtlich auch gefunden. Und das wird ihn doppelt beflügen. Und ich glaube, ich bleibe dabei, ich habe es neulich schon mal gesagt, ich glaube, es wird auf einen Showdown in Valencia hinauslaufen zwischen den beiden. Wenn sich nicht nochmal ein Dritter einmischt, aber die beiden sind natürlich in besten Ausgangslage. Und das wird ein Zweikampf bis zum Ende. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube nicht, dass es sich vor Valencia entscheidet.
Wir werden zumindest fernmündlich dabei sein. Eddie, nochmal für alle Leute so wie mich, die entweder Jetlag haben oder vergesslich sind, wann ist Spa, wann ist die DTM in Spa, wo zu sehen?
Also auf Pro7 natürlich wie immer beide Sendungen, jeweils Samstag und Sonntag um jeweils 13 Uhr. Ja, und die ganzen Trainingssitzungen, also die freien Trainings morgen schon, vorher live auf ran.de, genauso wie die Qualifyings am Samstag und am Sonntagmorgen. Einfach mal ran.de anklicken, da wird man durchgeführt. Da kriegt man, wenn man die ein oder andere Frage hat zum Reglement, zu den Fahrern, zu den Autos, kriegt man alles Weitere auch noch erklärt. Also wir senden jede stattfindende DTM-Session hier aus Spa-Francorchamps live.
Excellent, genau das machen wir. Eddie, vielen, vielen Dank. Der Voice bleibt für die Formel 1 noch da. Wir machen eine kurze Pause.
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 576 mit dem Motorsport. Neu dazugekommen aus dem deutschen LA, aus Landshut, ist Stefan Ehm. Grüß dich, Stefan.
Servus in die Runde.
Zuerst eine Frage noch an The Voice schnell, weil ich da vorher nicht dran gedacht habe. Aber wenn du jetzt sagst, du fährst nach Misano, The Voice, Fährst du da akkreditiert hin oder bist du als Fan dort gewesen?
Nee, ich habe mich schon akkreditiert, damit du tatsächlich natürlich auch ins Pressezentrum kommst und ja, okay. Und ist ja klar. Und auch in den Boxenbereich, weil ich wollte auf jeden Fall mit ein paar der Fahrern, wenn es die Möglichkeit sich ergibt, dann auch geredet haben, was wirklich geklappt hat, sogar auch mit Marc Marquez. Der war ja am Rennwochenende selbst schon da, weil klar ist, dass er dann am Dienstag, Mittwoch testen wird für Honda. Hat das auch gemacht. Aber noch ist nicht klar, ob er in Aragon wird fahren können. Das noch als Nachtrag. zur Motorrad-Weltmeisterschaft. Also er ist viele Runden gefahren, aber eben immer nur in kleinen Häppchen, maximal 7 Runden am Stück, und dann hat er immer wieder Schmerzen hinterher gehabt. Mhm. Das ist natürlich dann in einem Rennwochenende, wenn du Qualifying fahren musst am Stück, wenn du tatsächlich dann auch ein Race-Setup ausprobieren musst, ähnlicher wie auch in der Formel 1, da musst du dann zumindest mal einen Long Run fahren, und die Belastung dann im Rennen scheint momentan nach dem jetzigen Stand für den vierfach operierten Arm noch ein bisschen zu viel zu sein.
Okay. So, ich schaue ja selten bei Facebook rein, Stefan Ehlen, aber Christian Nimmervoll hat irgendwann vor ein paar Tagen mal einen Post geteilt oder hat einen Post erstellt, wo ich fast geweint hätte, weil ich meine, dass Christian den Trainer nahe war. Und zwar über die gescheiterte Ehe zwischen Porsche und zwischen Red Bull. Habe ich es richtig verstanden und gelesen, dass sich Porsche mit 500 Millionen Euro einkaufen wollte und dass Red Bull gesagt hat, thanks but no thanks?
Ja, das ist schon richtig so.
Und warum? Also, warum haben sie das gemacht? Das versteht also Christian nicht.
Ja, das versteht man insgesamt nicht so richtig, vor allem, weil jetzt ja eigentlich sich nichts verändert hat seit einem halben Jahr im Prinzip. Also Red Bull ist jetzt scheinbar irgendwie auf den Trichter gekommen, naja, wenn sich Porsche einkauft, dann müssen wir auch Kompetenzen abgeben, sprich Entscheidungskompetenzen. Das, was Adrian Newey zum Beispiel auf aerodynamischer Seite macht, das, was Christian Horner als Teamchef macht und dergleichen mehr. Also Leute in verantwortlicher Position, die hätten wahrscheinlich dann halt künftig, wenn Porsche denn gekommen wäre als Partner, die hätten ja 50% übernommen am Team und damit auch 50% Mitsprache gehabt natürlich und hätten dann bei Entscheidungen sicherlich sagen können, ah nee, da hätten wir als Porsche gerne eine andere Richtung gehabt oder würden dieses und jenes Projekt bevorzugen. Und aus irgendwelchen Gründen sagt Red Bull jetzt gerade, nee, das wollen wir so nicht. Und das ist ein interessanter Sinneswandel, weil der war anfangs ja so nicht ersichtlich von Anfang an. Das haben ja auch die sogenannten Marokko-Leaks gezeigt, war ja geplant, dass Red Bull und Porsche 50-50 dann in diesem Team beteiligt sind. Und aus irgendeinem Grund muss jetzt was eingetreten sein, warum Red Bull auf einmal sagt, nee, das ist uns nicht mehr so recht. Und da gibt's jetzt viele Spekulationen. Es ist, glaube ich, nicht so richtig belastbar, was jetzt da gerade im Hintergrund alles passiert. Aber ja, das, was man eigentlich gedacht hat, passiert auf jeden Fall, nämlich dass Porsche einsteigt bei Red Bull und als Porsche in die Formel 1 reinkommt. Das passiert erstmal nicht, aber dass die zweite Variante, kurioserweise, also Audi, der zweite Konzern von Volkswagen, der einsteigt, seine Bekanntgabe früher gemacht hat, wobei da allerdings das Team noch nicht offiziell kommuniziert wurde. Also eigentlich ganz kurios, dass das jetzt dann so durcheinander ging, weil eigentlich hat man gedacht, die Sache mit Porsche, die ist sowas von klar.
Ist das Tischtuch komplett zerschnitten, der Voice, zwischen Red Bull und Porsche?
Soweit ich das verstehe, noch nicht. Aber klar ist, dass natürlich Porsche sich jetzt auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt. Denn es war bereits eine Absichtserklärung unterschrieben über den Einstieg, 50% Einstieg von Porsche bei Red Bull. Und zwar nicht nur bei Red Bull Powertrains, also dieser neu aufgebauten Motorenfabrik, sondern bei Red Bull Formel 1 insgesamt. Man hat also lange Zeit verhandelt, über viele Monate. Man hat sich da offenbar zumindest mündlich grob geeinigt gehabt. Und Stefan hat es ja gerade gesagt, Stefan Ehlen, da ist jetzt ein Sinneswandel vollzogen worden, den man schwer nachvollziehen kann. Es heißt so ein bisschen, dass vor allem Christian Horner Angst hatte, dass er seinen Job verliert und weniger Einfluss haben könnte. Es wird behauptet, dass tatsächlich das eine reine Machtfrage momentan ist. Aber mit dem großen Risiko, dass man eine Kultmarke, eine Kultfirma wie Porsche vielleicht verlieren könnte, dass die gar nicht einsteigen in die Formel 1, scheint mir für Red Bull-Verhältnisse gerade aktuell etwas unseriös, um das deutlich zu sagen. Natürlich war der Vertrag noch nicht endgültig unterschrieben, aber man hat ganz offenbar Porsche lange Zeit im Glauben gelassen, dass alles in Ordnung ist. Wie ich höre, hat Porsche dann aber auch zusammen mit Audi 2, 3 Sachen wohl versucht und hinter den Kulissen neu zu verhandeln versucht, die wiederum Red Bull bös aufgestoßen sind. Also momentan sind die Verhandlungen wohl offenbar laut Dr. Helmut Marko auf Eis gelegt. So viele Optionen gibt's nicht. Red Bull behauptet aktuell, sie könnten eben auch ohne Porsche mit ihrer Powertrain-Firma selbst einen Motor bauen. Was theoretisch möglich ist, ich glaube aber, du brauchst trotzdem das Know-how eines Automobilherstellers auf Dauer. Sie haben sich in der Tat sehr gute Formel 1 Leute geholt, von Mercedes, von anderen Firmen. Aber trotzdem, glaube ich, ohne Hersteller im Rücken wirst du auch als sehr gutes, hochprofessionelles Team wie Red Bull mit deinen 300 Mitarbeitern in der Motorenabteilung dann Probleme bekommen. Also du brauchst schon, glaube ich, einen Hersteller auf Dauer. Ob das dann auch wieder Honda sein könnte, die ja ganz offensichtlich auch wieder, bei denen hat auch ein Umdenken stattgefunden und die würden ganz gerne 2026 mit dem neuen Motorenreglement wieder einsteigen als Hersteller. Was bei Japanern allerdings öfter passiert, so ein Umdenken. Das haben wir bei Toyota auch gesehen, auch in anderen Motorsportkategorien hat es das schon gegeben. Insofern haben aktuell, ganz ehrlich, hat Red Bull die besten Karten. Sie haben momentan 10 Siege in diesem Jahr geholt. Sie führen sowohl die Fahrer, die Herstellerwertung überlegen an. Sie haben eben diese Powertrain-Abteilung oder diese Firma schon gegründet mit Prüfständen. Der erste kleine Motor läuft auch schon auf den Prüfständen. Die sind schon sehr weit. Aber ich glaube, ohne Werksupport auf Dauer werden auch die sich schwer tun. Und das müssen sie auch mal einsehen. Porsche, Audi, VW hat vielleicht manchmal in einigen Phasen ein bisschen von oben herab verhandelt, hat vielleicht die Engländer auch vor den Kopf gestoßen. Aber vielleicht finden wir irgendwann Common Sense und sie kommen doch noch zusammen.
Aber lustig ist natürlich, das vielleicht noch als kleine Ergänzung, wenn man jetzt denkt, Red Bull eigentlich als Energy Drink Konzern, der hat eine Kompetenz aufgebaut, eine Technologiekompetenz in der Formel 1 als Team, als Konstrukteur. Und will jetzt auch Motor können, ja. Und da wird ja immer wieder belächelt, Red Bull, als eben, ihr seid ja nur der Energy-Drink-Lieferant, so nach dem Motto, wenn die jetzt auch noch einen Motor selber bauen und wenn die damit gegen Ferrari und wie sie alle heißen, gewinnen sollten, das wäre natürlich schon der Oberhammer schlechthin, ne? Weil Ferrari ist halt eine Institution. Aber Red Bull als Dosenhersteller, wie er immer verschrien wird, gern auch von Lewis Hamilton zum Beispiel, der hat da auch mal ein paar spitze Kommentare gesetzt in der Vergangenheit. Das wäre natürlich schon extrem cool. Also wenn man diese Aussicht hat und die besteht tatsächlich jetzt durch Red Bull Powertrains, das wäre dann schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also es kann auch sein, dass man da einfach gesagt hat, jetzt hey, wir sind so gut, so ausgezeichnet in dieses neue technische Reglement gestartet, jetzt auf Autoseite. Der Motor funktioniert mit Honda, die Zusammenarbeit, das passt. Entweder Honda kommt dann wieder dazu 2026 oder wir machen es halt selbst, das kriegen wir hin. Also wenn die Zuversicht auf einmal da ist, ja, das hat sich verändert seit Saisonbeginn 2022.
Worin, Stefan Ehlen, ich bleib vielleicht bei dir, worin besteht die große Leistung von Christian Horner? Mit anderen Worten, ist er ersetzbar? Rennen da in der Formel 1 15 Typen herum, wenn man die bei Red Bull an den Kommandostand setzt, die genau gleich gut werden wie Christian Horner? Oder hat er schon irgendwas, was ihn von seinen Mitbewerbern absetzt?
Ja, der hat definitiv was, was ihn absetzt. Also man sieht es ja, glaube ich, ringsrum. Teilweise wechselnde Teamchefposten sehr, sehr häufig. Ein Ottmar Safnauer war schon bei Racing Point, jetzt sitzt er gerade bei Alpine. Eric Boullier, der war bei McLaren, der war bei Renault und so weiter und so fort. Da ging es hin und her und die ganz großen Erfolge haben sie nicht erzielt. Da war ein Christian Horner. Der war selber Rennfahrer. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, glaube ich, um zu wissen, was da so alles funktionieren muss in so einem Team. Und der hat natürlich auch die Erfolge auf seiner Seite, der beweisen kann, hey, unter meiner Regie hat schon mal was richtig funktioniert. Das ist was, was Mattia Binotto in der Form nicht vorweisen kann. Und ich glaube auch, was Christian Horner auszeichnet, es mag nicht alles glatt laufen bei Red Bull, aber im Zweifelsfall hat er halt klare Kante. Gibt er eine klare Linie vor und sagt, so läuft's und so läuft's nicht. Und das sehen wir gerade auch beim Beispiel Ferrari, dass es da halt nicht so ist zum Beispiel. Und eben, dass bei Red Bull halt im Zweifelsfall eine Ansage erfolgt, im Zweifelsfall für einen Fahrer, das ist nicht populär, aber Stallregie und so gleich, das wird bei Red Bull einfach konsequent gemacht. Da gibt's jetzt nicht ein langes Hin und Her oder Diskutieren oder sowas, sondern dann wird's halt einfach umgesetzt. Und ich glaube insofern, dass der Christian Horner einen sehr, sehr großen Anteil hat an dem Erfolg, weil er es versteht, gewisse Aufgaben einfach sinnvoll zu konzentrieren. Und ja, kann mir gut vorstellen, er ist seit 2005 dabei bei Red Bull, das sind jetzt 17 Jahre, das spricht schon mal für sich. Also nicht jeder Teamchef bleibt so lange im Sattel. Irgendwas wird er richtig machen.
Ja, das stimmt und er ist natürlich, das unterscheidet ihn auch noch von anderen Formel-1-Teammanagern, er ist mit dem Spice Girl verheiratet.
Das kommt noch dazu und ich weiß nicht, der Voice hat da Anteile auch an dem Rennstall oder?
Er hat kleine Anteile, ja, okay. Wobei das nicht ganz unüblich ist.
Toto Wolf hat ja auch Anteile, oder, an Mercedes?
Genau so ist es. Und der hat große Anteile an Mercedes Formel 1. Also es ist nicht ganz unüblich, aber er hat schon über die Jahre jetzt einen sehr konstanten, guten Job gemacht. Das Wichtigste natürlich dort ist, du musst das Vertrauen vom Mateschitz haben. Du musst mit dem Dr. Helmut Marko gut auskommen. Und die beiden haben sich wirklich aufeinander eingeschossen und verstehen sich nahezu blind, was man auch immer wieder hinter den Kulissen hört. Das funktioniert schon sehr gut. Auch Dr. Helmut Marko ist kein ganz einfacher.
Ja, gut, aber ein Steirer, der ein nettes kleines Café auch noch nebenbei in Graz. Ich weiß nicht, ob es ihm gehört oder ob er es betreibt. Aber
Blaue Hotel gehört ihm zum Beispiel auch
ja,
in Graz.
Ja, es ist... Ja, ein Grazer vor dem Herrn. Na gut, ich habe eine oder zwei Fragen zum, warte mal, da kriege ich gerade einen Anruf, den ich jetzt aber leider nicht annehmen kann. So,
wahrscheinlich war es Matisch jetzt.
Wahrscheinlich war es Didi selbst, ja. Ich habe nicht ganz verstanden im ersten Moment, The Voice, warum bei der Safety-Car-Phase Verstappen an die Box gekommen ist und sich dort, also kurz vor Ende, und dann die roten Reifen raufschnallen hat lassen. Und ich habe mir gedacht, Mercedes hat alles richtig gemacht mit Hamilton. Die lassen den draußen, der ist vorne und mit den weißen Reifen wird schon gehen. Im Nachhinein betrachtet war Hamilton sehr, sehr sauer. Ist das auch ein Zeichen dafür, dass Christian Horner auch von der Strategie mittlerweile? Früher mal hat man gesagt, Ross Brawn bei Ferrari alles richtig gemacht, aber jetzt habe ich den Eindruck, Red Bull in diesem Jahr greifen sie immer nur in den Honigtopf.
Ja, sie haben einen sehr funktionierenden Kommandostand, wobei der Christian Horner da, glaube ich, relativ wenig direkt zu sagen hat. Der ist schlau genug, gute Leute zu holen und denen auch die Armfreiheit zu lassen, denen nicht dauernd in den Arm zu fallen und zu sagen, ich weiß es besser, sondern die haben hervorragende Leute. Das ist eine gewachsene Truppe da vorne, die ganz offensichtlich ohne große Aufregung auch in Stresssituationen immer wieder abwägt, was ist die richtige Entscheidung. Mir war klar, dass das richtig ist, weil noch relativ viele Runden zu fahren sind und die weichen Reifen einfach so viel schneller sind in Sandford. Aber klar hat man aktuell den Eindruck, es läuft alles perfekt. Egal, was sie machen, es kommt ihnen entgegen, es passt. Das ist das, was man oft natürlich im Sport allgemein, nicht nur im Motorsport, als Momentum bezeichnet. Das Selbstbewusstsein wächst mit jedem Erfolg. Sie können tatsächlich auch Rennen gewinnen, die sehr, sehr schwierig eigentlich für sie sind, von ihrer Konzeption des Autos. Dass die in Sandford stark sein werden, war klar. Aber ganz sicher ist, wenn das Safety Car nicht gekommen wäre, das Richtige, also und dann das richtige Safety Car, wäre klar gewesen, Mercedes hätte eine bessere Chance gehabt, weil sie tatsächlich mit ihrem Reifenstreichler-Auto, dem B13, eine große Chance gehabt hätten, mit einem Stopp weniger über die Distanz zu kommen. Nun ist es aber so gekommen, wie es gekommen ist. Man muss auch wieder sagen, fahrisch fabelhaft, was der Verstappener Max da gerade wieder zeigt. Denn dass klar ist, dass Hamilton eigentlich eben schwierig machen würde, nach der Safety-Car-Phase, dem Reifenwechsel in dem Schlussspurt, ihm das Leben schwer zu machen, war klar. Aber der hatte gar keine Chance. Der hat auch viel zu früh Gas gegeben. Er hat sich im Übrigen am Ende entschuldigt für seine Schimpfkanonade in Richtung Mercedes-Kommandostand. Man hat ihm das hinterher erklärt und dann hat er es auch reingesehen. Aber klar ist, dass natürlich die Nerven blank liegen. Dass Mercedes dann zweigeteilt die Strategie ist, ich glaube, Stefan Ehlen wird das ähnlich sehen, war richtig, weil sie mussten einfach was probieren. Für sie geht es ja eh nur noch um Einzelerfolg. Sie wollen den ersten Grand Prix gewinnen. Und dass sie dann sagen, okay, Hamilton fährt weiter und Russell kommt rein, kriegt ähnlich wie Verstappen eben nochmal die weichen Reifen. Da haben sie es gesplittet und es war meiner Ansicht nach richtig ihre einzige Chance.
Korrekt, und sie hatten es ja offensichtlich auch vorher besprochen, dass wenn die Situation eintritt, sie dieses Risiko eingehen wollen. Und insofern war das nur konsequent, dass man es auch probiert.
Ja, also du hast ja George Russell, glaube ich, als denjenigen identifiziert, Stefan Ehlen, der am besten geschlafen hat von Sonntag auf Montag. Ja, ne, es ist scheint ein guter Junge zu sein. So, eine Frage noch zu Ferrari, wo ja wieder was schief gelaufen ist, aber ich fand's, ich habe das Rennen in den USA gesehen, im Pressezentrum bei den US Open, und da hat die hatten eben einen direkten Draht in die Box rein zu Matteo Binotto, der schon angesprochen wurde, der da sehr, sehr ausführlich auch Antworten gegeben hat. Aber wenn wir jetzt schon bei Christian Horner waren, Stefan Ehlen, der sicher im Sattel sitzt, Binotto, hat der einen Vertrag auf Lebenszeit aus deiner Sicht oder muss der nächste Woche schon fürchten, wenn es in Monza jetzt nicht läuft an diesem Wochenende, dass er seinen Pink Slip bekommt?
Ganz ehrlich, ich glaube, das weiß wirklich keiner. Weil, also entweder er hat einen Vertrag, wo drin steht, dabei sein ist alles, ne? Er hat irgendwas anderes, womit er da sich einen Stein im Brett geholt hat.
Leichenkeller.
Man weiß es, er muss irgendwelche Kenntnisse haben. Irgendwas weiß er, was wichtig ist, weil ansonsten kann man sich nicht vorstellen, wie er da so weitermachen kann und immer wieder sich hinstellen kann und sagen, läuft ja, passt ja und nee, wir müssen nichts ändern, keine personelle Konsequenz. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn es dann immer wieder weitere Nackenschläge gibt. Also ich weiß es wirklich nicht, aber schräg ist es, und wenn jetzt nach Monza bei einer vermutlichen, ja nicht optimalen Leistung von Ferrari auf der Strecke, werden sie keine Chance haben gegen Red Bull. Wenn sie da wieder irgendwie sich was leisten, beim Heimrennen vor heimischem Publikum, und es hat keinerlei Konsequenz und es gibt keine Ansage vom Ferrari-Präsidenten, dann kann man, glaube ich, davon ausgehen, ja, der Binotto, der macht einfach so lange, wie er will.
Ist auch schön, wenn man sich selbst aussuchen kann. The Voice, warum bist du nicht in Monza? Das war doch immer mit dem Familienurlaub vereinbart, meine ich. Vor 2 Jahren oder was, vor 3 Jahren, wo du mal auch dort warst beim Rennen.
Ja, Liberty Media nimmt keine Rücksicht auf den Familienurlaub.
Nein,
der Heinrichs.
Nein, das kann nicht sein.
Das geht doch nicht. Das ist doch ein Skandal.
Absolut.
Aber Fakt ist tatsächlich, so ist es. Jetzt am kommenden Wochenende, am kommenden Montag geht die Schule wieder los. Der Stefan Ehlen weiß es auch. Große Aufregung natürlich in den Tagen vorher. Klar, meine Frau ist Gymnasiallehrerin und stellvertretende Schuldirektorin und hat natürlich da jetzt auch eine Woche zu tun. Monza lag einfach blöd, deswegen habe ich dann Misano ausgewählt. Was mir aber gut gefallen hat, in Misano habe ich tatsächlich ähnlich wie du über Fernsehen dann, und da war Sky Italien, auch den Formel 1 Grand Prix gesehen. Also die italienischen Kommentatoren haben Ferrari wieder mal komplett zerrissen. Machen sie ja gerne, hauen sie gerne in die Tonne, himmelhoch jauchzen, so Tode betrübt, und haben alles wieder in Frage gestellt. Auch den Matteo Binotto, der dann auch ein paar wirklich heftige Fragen bekommen hat von den Sky Italien Reportern. Und da aber auch mit einer absoluten Bärenruhe und ohne groß zu zucken, völlig schmerzfrei, jede Frage ausführlich beantwortet hat und hat gesagt, er sieht da eigentlich gar kein Problem. Das kann immer passieren, ein Team muss wachsen, auch andere Leute, bezogen auf Red Bull und Mercedes, haben Jahre gebraucht, bis sie so weit sind. Also ich hatte da auch den Eindruck, der hatte irgendeine Rückendeckung, denn nervös wirkte der überhaupt nicht. Und es war ja wieder ein absolutes Kabinettstückchen, dass du da wieder Boxenstopps hast, wo nur 3 Reifen bereit liegen. Es ist ein Hammer. Was dann noch ganz nett war bei den Italienern, die ja auch, wir wissen, Michael Schumacher nach wie vor lieben und hochhalten für seine Ferrari-Erfolge. Es gab da tatsächlich von den Kommentatoren einen neuen Namen für Mick Schumacher, nämlich Schumacherino. So haben sie ihn dauernd genannt. Das ist der Schumacherino. Und das fand ich dann doch sehr charmant und habe gedacht, ich lasse es mal kurz einfließen, weil wer kriegt es sonst in Deutschland mit?
Absolutely yes. Schumacherino. So, Stefan Ehlen, wenn du schon sagst, Red Bull wird zu stark sein für Ferrari, kann sich Red Bull nur selbst schlagen in Monza, oder ist Mercedes nahe dran? Aber ich meine, Monza ist doch eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, und je länger die Geraden, je höher die Geschwindigkeit, umso schlechter für Mercedes. Wie siehst du das?
Je höher die Geschwindigkeit, umso mehr Red Bull, genau. Okay, also kurze Antwort, Red Bull ist haushoher Favorit, Mercedes und Ferrari werden keine Chance haben. Wenn es ähnlich läuft wie in Spa, dann kann Max Verstappen im Prinzip nach der Hälfte ausrollen lassen und gewinnt das Ding locker.
Und wie viel gibst du als Formel 1 Historian drauf? Also sollte Max Verstappen, ich glaube, die Bestleistung liegt ja bei 13 Saisonsiegen. Ja. Sollte Max Verstappen bei dieser Inflation an Rennen, die wir derzeit haben, ist es dann erst ab 15 ein Rekord, ab 16? Oder reichst du ihm die Schale schon weiter, wenn er 14 Rennen gewinnt?
Ja, es ist, glaube ich, eine logische Folge seit 1950. Je mehr Rennen, umso mehr Chancen gibt's, umso mehr Erfolge kann man auch erzielen, und die werden auch erzielt. Also es ist eine logische Folge der Zeit, dass dieser Rekord kommt irgendwann, und wenn nicht dieses Jahr, dann halt in den folgenden Jahren. Irgendwer wird irgendwann mal so dominieren, so wie Sebastian Vettel die 13 Siege 2013 eingefahren hat. So ist es vielleicht halt dieses Jahr Max Verstappen. Also ich glaube, der Red Bull ist so stark, der gibt es her, und natürlich, dann ist es halt Rekord, aber eben. Wenn man es dann wieder ins Verhältnis setzt dazu, was die Herrschaften dann früher erzielt haben, da darf man auch nicht vergessen, da gab es ja manchmal Streichresultate, also nicht alle Ergebnisse haben gezählt für die Gesamtwertung dann. Aber bei manchen Herrschaften, zum Beispiel Jim Clark hat das geschafft, ich glaube auch Fangio, da sind manchmal nur Siege eingeflossen in die Endwertung. Also es gab auch schon Fahrer, die haben quasi jedes Rennen, das am Ende gezählt hat, gewonnen in einem Jahr. Also absolut gesehen ist dieser Rekord dann ein anderer sozusagen. Und wenn Verstappen 14 von 23 gewinnt, ist das natürlich herausragend, aber 7 von 7 zum Beispiel in der Wertung am Ende ist natürlich unerreicht.
Wobei man auch noch vielleicht dazu sagen soll, im Kleingedruckten, da wird Stefan mir sicherlich recht geben, es war natürlich damals eine andere Konkurrenzsituation, zu Zeiten Jim Clark und Lotus zum Beispiel, oder die Zeiten Fangio mit seinen Teams, gab es nicht ganz so viele Siegeskandidaten, wie wir es momentan haben. Der Wettbewerb war nicht so intensiv. Trotzdem fantastische Leistung, überhaupt gar keine Frage. Aber wir reiben uns ja immer gern, wir Leute mit dem Gefühl für Historie, mit dem Gespür für Geschichte, reiben uns immer dran, dass es inzwischen andere Punktebewertungen gibt, dass das eben leider alles nicht so richtig vergleichbar ist. Und ich glaube, wir sind uns ja ohnehin einig, den besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten wird es nie geben, weil es eben nicht vergleichbar ist, diese unterschiedlichen Generationen, diese unterschiedlichen Jahrzehnte, die anderen Rahmenbedingungen. Und da kann man immer nur sagen, zu den allerbesten Rennfahrern gehört eben jetzt auch ganz ähnlich Max Verstappen, egal wie oft er gewinnt. Denn immer wieder auch sich so neu so motivieren und so völlig fehlerfrei einen Grand Prix wie jetzt in Zandvoort zu absolvieren, unter diesem Druck, dem Erwartungshaltung der Öffentlichkeit, das musst du erstmal machen. Großer Respekt dafür.
So ist es.
Ja, also wir sind ja groß geworden mit der Formel 964321. Es hat nur für die ersten 6 Punkte gegeben. Und ja, damals zu Zeiten von Niki Lauda war ihm ein Grand Prix-Sieg 9 Punkte wert. Jetzt sind es 25 mit dem Schnickschnack noch dazu, mit der schnellsten Runde. Whatever. So, Stefan Edel, an diesem Wochenende wird die Formel 1 das Einzige sein, was dich beschäftigt? Oder werden wir deine zauberhafte Mädchenstimme auch irgendwo im TV hören, möglicherweise?
Vielen Dank für die Blumen, aber nee, tatsächlich Formel 1 ist mein einziges Programm am Wochenende.
Da wird ja genug zu tun haben, der Stefan.
Ja, das ja, hoffentlich. Ist, der Voice bei dir, könnten wir es fast nicht glauben, wenn es so wäre.
Nee, momentan ist tatsächlich erstmal jetzt Familie angesagt. Wir sind zwar aus dem gemeinsamen Urlaub gekommen, aber zwar auch teilweise sonnengebräunt und sonnengebrannt. Aber klar geht jetzt erstmal mit Familie los und wir sind jetzt gestern zurückgekommen und jetzt müssen wir erstmal hier die Berge der Wäsche verarbeiten und. Also der Alltag zieht langsam wieder ein.
Als ob der mediterrane Typ Stefan de Voice Heinrich jemals einen Sonnenbrand haben könnte. Wir werden das überprüfen vielleicht bei Gelegenheit. So, das war's mit dem Motorsport. Danke Stefan. Kurze Pause.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
Ladies and Gents, Big Show 576. Weiter geht's mit eigentlich Handball, Götzi, aber unglaubliche Szenen. Ich weiß nicht, ob ich es toll finden soll, dass ein Match um 2.50 Uhr in der Früh zu Ende geht, aber für uns Europäer, und ich bin schon wieder zurück, wie gesagt, aus den USA, ist eigentlich unfassbar und vor allen Dingen auch, mit welchem Level dann Alcaraz und Sinner noch gespielt haben, oder du als Tennis-Gourmet?
Tennis-Gourmet, guten Tag erstmal.
Guten Tag, ja, Götzi.
Ich habe das gerade auch gesehen, ist ja gerade erst zu Ende gegangen, aufgestanden, am Schreibtisch gesetzt, Glotze angemacht, spielen die schon 3,5 Stunden und der vierte Satz fängt gerade an. Ich finde es auch, also das mal vorweg, ich finde es völlig crazy, was die da machen mit dieser Night-Session und spielen bis 3 Uhr. Das kann weder gesund sein, noch im Sinne des Sports. Also wer bleibt da dran dann auch in den USA? Wer ist da noch im Stadion? Hast du ja gesehen, klar war die Stimmung unfassbar, aber das war zu einem Drittel vielleicht noch besetzt, oder? Also das ist, und was du auch den Spielern antust, also wenn ich es einem zutraue, sich zu erholen, dann Carlos Alcaraz, aber das ist doch jetzt ein riesen Wettbewerbsnachteil. Ja, ich meine, da geht's um seinen möglichen ersten Grand Slam Titel, da geht's um die Nummer 1. Also ich finde es überdenkenswert und das Match war natürlich absolut unfassbar und ich gucke beiden wahnsinnig gern zu. Das ist jetzt schon oberste Kategorie, ja, und jetzt haben wir jahrelang immer wieder drüber geredet. Wie ist das jetzt mit den Großen? Kommt jetzt jemand von hinten? Und ja, also es hat halt stattgefunden jetzt aus körperlichen Gründen und bei Djokovic aus anderen. Das sind die Jungs, also Alcaraz, Sinner. Was oder wer soll die aufhalten? Also weißt du, jetzt mal einfach nur auf die nächsten Jahre und mindestens Top 5, wenn nicht mehr. Mega Match. Und also Tiafoe gegen Alcaraz, wenn er sich erholt, der Alcaraz, das gibt, glaube ich, auch nochmal eine ganz fette Show. Und dann oben Khachanov, Rüd. Also das weiß ich noch nicht, ob ich das verkrafte, wenn Rüd tatsächlich die Nummer 1 wird.
Das habe ich der Robin, hat das heute auch gesagt, ja. Also es wäre Wahnsinn, ja. Wenn Rüd also da hier.
Bei allem Respekt vor Kasper Rüd, er ist nicht die Nummer 1 im Männertennis. Das wäre einfach nur verrückt. Jetzt warten wir es mal ab.
Ja, die Nummer 1 beim Männertennis, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist immer noch Djokovic, wenn es darum geht, wer der beste Spieler ist. Aber gut, der hat natürlich jetzt da selbst verschuldet aber auf der anderen Seite dann auch wieder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können. Ich kann aber den Amis keinen Vorwurf machen, Götzi, weil die haben jetzt die Night Session ja schon auf 19 Uhr vorverlegt und hat pünktlich begonnen und Pegula gegen Swiatek war ja relativ schnell vorbei, dass die Jungs dann 5 Stunden 15 spielen, ist ja, es war irgendwie schön zu machen.
Ja. Kann aber bekanntermaßen passieren bei Best of Five.
Ja, ja, klar. Ja, und das war natürlich gigantisch. Und Sinner kann es natürlich auch, hat Matchball gehabt im vierten Satz, kann es auch in vier Sätzen gewinnen. Naja.
Ja, wenn Sie Lust haben, sollen Sie es machen.
Ja, also es ist natürlich.
Für uns ist ja ganz nett, wenn wir dann morgens aufstehen können um 6:30 und
das die entscheidende Phase an, ja?
noch gucken. Also wunderbar, alles gut.
Naja, doch nicht alles gut. So, was habe ich bis jetzt versäumt? Götze, ich lese, ich war jetzt die 2 Wochen in den USA und ich lese dann immer Regeländerungen im Handball. Das kommt mir vor wie in der Formel 1, dass plötzlich ein neues Reglement ist und am Ende gewinnen dann doch wieder Mercedes oder Red Bull und in diesem Jahr vielleicht auch Ferrari. Was habe ich versäumt, Götze? Was muss ich wissen? Welche Regeländerungen gibt es?
Also ich bin jetzt kein Formel-1-Experte, aber so wie ich das mitkriege, gewinnt am Ende immer Verstappen. Ja,
ja, ja, mittlerweile schon, ja, da hast du recht. Ja.
Das hast du unnötig verbreitert. Ja, Regeländerung. Keine Ahnung. Also der Vergleich mit der Formel 1. Da bin ich zu wenig in der Formel 1 drin. Ja, es gab tatsächlich ein paar zentrale Themen. Passives Spiel. Du kennst die Geschichte, der Arm der Schiedsrichter geht hoch und bislang hatte man dann noch 6 Pässe bis zum Abschluss. Jetzt hat man nur noch 4. Das ändert einiges. Das klingt vielleicht für den Laien relativ harmlos, ist es aber definitiv nicht. Du hast einfach viel weniger Möglichkeiten, das Ganze dann noch vernünftig aufzulösen. Und dazu kommt, ich meine, die Spieler sind da echt im Stress in ihren Aktionen und du guckst jetzt nicht permanent auf den Schiedsrichter. Du kriegst unter Umständen erst nach 1-2 Pässen mit, dass der Arm hochgegangen ist und dann kannst du selber mitrechnen, dann sind es noch 2. Was ich beobachte ist, und das ist ja nur nachvollziehbar und logisch, dass es sehr häufig hektisch wird, wenn die Spieler den Arm der Schiedsrichter erkennen. Und klar, es geht dann häufig entweder direkt ins 1-1 oder einer feuert dann halt aus 10, 11 Metern. Ich finde es trotzdem gut, auch wenn sich das erst noch, glaube ich, eingrooven muss, denn die Problematik war ja, dass du mit diesen 6 Pässen und dem immer wieder Freiwürfe ziehen, gerade in den entscheidenden Phasen Angriffe unwahrscheinlich verschleppen konntest. Und das kann nicht im Sinne des Handballsports sein. Und deswegen hat man diese Regelanpassung gemacht. Deswegen finde ich es auch unterm Strich gut. Dann gibt's die Geschichte mit der Anwurfzone. Bislang musste man bei der schnellen Mitte, also wenn angestoßen wurde nach einem Tor, auf der Mittellinie in einer ganz begrenzten Zone stehen, als Spieler, der den Ball anwirft. Jetzt hast du einen großen Kreis, da musst du nur einen Fuß drin haben und du kannst auch in Bewegung sein. Okay. Ergo, logischerweise, das Ganze wird noch schneller. Ja? Also das geht zum Teil echt hin und her, vogelwild. So, und dann haben wir noch den Buzzer, das ist ja keine Regeländerung in dem Sinn, also weißt du, für die Auszeiten, das hatten wir ja schon bei den großen Turnieren, dass die Trainer halt nicht mehr eine grüne Karte ans Schiedsgericht legen müssen, wenn sie eine Auszeit beantragen, sondern auf diesen Knopf da draufhauen und dann piepst oder dann brummt sofort in der Halle und dann ist Auszeit. Und die Geschichte mit den Kopftreffern, wenn ein Spieler den Torhüter am Kopf trifft, kann er jetzt auch aus dem Spiel heraus mit Strafen belegt werden. Das war bislang nur bei 7 Meter möglich.
Okay. Ja, also ich finde interessant, was du sagst, gerade was das Armhochheben betrifft, weil du als Kommentator und ich als TV-Zuschauer, wir sehen das natürlich sofort, aber völlig klar, ja. Also dass manche Spieler gar nicht bemerken, dass da der Arm hochgegangen ist und dass dann Hektik ausbricht. Also das ist natürlich ein Punkt. Ich weiß gar nicht, rufen wahrscheinlich dann die Trainer rein oder die Mitspieler sagen, okay, Freunde, auf geht's. Aber bei 4 Pässen hast du ja fast keine Zeit mehr dafür dann. Muss man
sagen. Ja, klar, muss kommunizieren, logisch.
Ja. So, also ich habe 2 Dinge mitbekommen, Götze. Erstens, es muss ein gigantisches Spiel zum Auftakt gegeben haben, schon beim HSV, dass die Flensburger gewonnen haben. Und die Berliner sind ganz happy über Matthias Gitzel. Womit möchtest du anfangen?
Du, ich nehme alles auf, was du mir hinwirfst.
Ja, dann nimm mal den also HSV auf. Ja.
Also ich möchte zunächst mal dein Wort gigantisch ein bisschen relativieren. Das war ein spannendes Spiel zwischen dem HSV und Flensburg, aber es war kein gigantisches Handballspiel.
Okay.
Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden, Herr Gottzack, wenn du schon anfängst. Jetzt habe ich geflucht. Komme ich jetzt in die Hölle. Du, das war ein enges Spiel und
das ist recht dramatisch geendet und auch der Siegtreffer war, ja, der war schon ziemlich umstritten, weil Gottfriedsson waren aus meiner Sicht Schritte und wie sich Golla davor den Gegenspieler vom Leib hält, das war auch nicht ganz hasenrein, aber egal. Und das zweite war Gitzel, hast du gesagt. Ja, du, Gitzel ist ganz klar aus meiner Sicht der größte Star, der neu in die Liga gekommen ist, die Attraktion, unglaublicher Spieler, den die Berliner da verpflichtet haben. Weil erstes Spiel zu Hause gegen Göpping. Er kommt rein, glüht natürlich. Ich meine, der ist es jetzt nicht wirklich gewohnt, auf der Bank zu sitzen, aber er hat trotzdem mit Fabian Wiede angefangen. Und dann kommt er rein und so gefühlt seine ersten beiden Antritte, Wackler, die waren halt so schnell, dass die Göppinger zu spät kamen und dann gab es gleich zweimal Rot. Ja, weil sie halt zu spät dran waren und unsauber verteidigt haben. Da war erstmal klar, okay, das ist der Herr Gitzel. Das ist eine Attraktion, das ist eine Show, auf den kann man sich wohl freuen. Der wird die Berliner ganz gewaltig nach vorne bringen.
Sind die Berliner rundherum gut genug? Also wenn du sagst, er hat... Ja. Schon, okay, weil er ja. In diesem Fall war ja nicht Jaron Siewert, sondern es war ja Bob Hanning, der auf der Bank gesessen ist, oder? Bei den Berlinern, weil Siewert, glaube ich, krank ist.
Der ist krank. Er soll jetzt an diesem Wochenende zurückkommen, was wir ihm natürlich alle wünschen und was wir alle hoffen. Aber die Berliner haben auch jetzt unter der Leitung von Bob die ersten beiden Spiele ganz souverän gewonnen. Gestern Abend auch in Wetzlar, sehr deutlich. Also in der Deutlichkeit war das für mich nicht zu erwarten. Aber die Berliner haben alles. Also jetzt haben sie alles. Sie haben einen zweiten Torhüter mit dazugeholt, der Milo Savlev an einem problematischen Tag auch mal oder an einem schlechteren Tag auch mal entlasten kann. Das ist der Viktor Kirejev, russischer Nationalkeeper. Ganz erfahren, ganz cool. Das hat ihnen gefehlt. Also das hatten sie ja bei allem Respekt vor Freddy Gentz, nur einen jungen Deutschen hinter Milo Savlev. Und wenn Milo Savlev nicht funktioniert, dann hatte Berlin da ein Problem. Sie haben mit Matthias Gitzel einen wirklich absoluten Weltklasse-Spieler mit dazu bekommen. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und sie haben mit Max Dari einen weiteren Kreisläufer geholt, schwedischer Nationalspieler, Europameister, der ein Kämpfer ist vor dem Herrn, nochmal mehr Mentalität reinbringt, der dir hinten im Innenblock brutal hilft, der vorne mit Marcenic ein super Kreisläufer-Duo bildet. Beide super Abwehr- und Angriffsspieler, also beide Kreisläufer. Das heißt, du musst weniger wechseln und kannst auch noch das Tempospiel forcieren. Sie sind auf allen Positionen top besetzt, die Berliner. Sie sind einer der Kandidaten. Einer der Kandidaten auf den Titel, für mich überhaupt keine Frage. Es ist alles da mittlerweile.
So, der THW hat auch mit zwei Siegen begonnen, wie die Berlin und wie auch die Hannoveraner. Ist das, also gut, zu Hannover ganz kurz, für die, glaube ich, zwingend notwendig, weil die waren im letzten Jahr ja immer so an der Kante zum Abstieg. 4 Punkte gegen den Abstieg, Götze, nach 2 Runden. Sehe ich das richtig?
Hannover-Burgdorf?
Ja, Hannover, genau.
Aber die haben mit dem Abstieg überhaupt gar nichts zu tun in dieser Saison. Also die haben sich toll aufgestellt jetzt für diese Saison, hochinteressante Leute mit dazu geholt. Da gibt es nicht wenige, die den Hannoveranern den größten Sprung nach vorne zutrauen in dieser Bundesliga-Saison, was das Tabellarische betrifft. Die wollen wieder in alte Gefilde, also die wollen wieder Anschluss schaffen an die internationalen Plätze, traue ich ihnen absolut zu. Wirklich gut, was die dazu geholt haben und die ersten beiden Spiele, obwohl sie noch einige Verletzte haben, haben schon richtig gut ausgesehen. Und das andere Thema war?
Das andere THW Thema war einfach der THW einfach nur mal, ja, wie die ja den Supercup gewonnen haben, die ersten beiden Spiele auch gewonnen haben. Wo ist der THW jetzt? Gerade im Vergleich mit den Berlinern, ist der THW gleich gut geblieben? Sind die ein bisschen sind die ein bisschen schwächer geworden? Wo siehst du den THW?
Wir haben ja die Situation, dass mit Hendrik Pekeler und Sander Sargosen zwei absolute Weltklasse-Spieler noch langfristig verletzt sind. Pekeler hat schon gesagt, dass er alles dran setzen wird, dass er in diesem Jahr noch Handball spielen kann, aber da reden wir frühestens von Dezember. Die eigentliche Prognose nach seinem Achillessehnenriss war Beginn kommendes Jahr. Bei Sargosen wird es mit Sicherheit das kommende Jahr. So, jetzt musst du Pekeler und Sargosen ersetzen. Das kann im Grunde niemand, außer offenbar die Kieler, wobei jetzt
zwei Spiele.
Müssen wir mal langsam machen trotzdem. Die Kieler haben 4 Leute mit dazugeholt, zwei sehr interessante junge Schweden, Wallinius und Johansson, beide Teil der Europameistermannschaft aus diesem Jahr. Und vor allem Erik Johansson ist ein ganz, ganz toller Handballer, ja, der vor allem auch die Qualität mitbringt, dass er vorne und hinten auf sehr hohem Niveau spielen kann. Das ist ein super Griff des THW und der soll ja perspektivisch dann eben auch Sargosen ganz ersetzen. Der wird ja in der kommenden Saison den THW verlassen. Und dann haben sie mit Mirkwa einen erfahrenen Torhüter mit dazugeholt, der Landin auch aus meiner Sicht besser entlasten wird, wenn er das dann mal braucht, als es Quenstedt konnte. Und Överby, erfahrener Kreisläufer, der jetzt natürlich vor allem wichtig ist, wo Pekela verletzungsbedingt fehlt. Also das sind auf den ersten Blick vielleicht relativ unspektakuläre, aber sehr, sehr kluge Verpflichtungen des THW. Und also bei Johansson sehe ich auch enormes Spektakelpotenzial. Also der kann ein absoluter Topstar werden. Du, und so sind die Kieler jetzt, also dass sie den Supercup gegen Magdeburg gewinnen, da es ja bei Magdeburg kaum Veränderungen gab, das hätte ich jetzt, das ist natürlich möglich gewesen, überhaupt keine Frage, aber da hätte ich jetzt nicht mein Geld drauf gesetzt. Das war schon mal echt ein Statement. Und dann haben sie jetzt die ersten beiden Spiele aber ganz souverän gewonnen. Zu Hause gegen Stuttgart, die waren überfordert dann. Und jetzt auch in Leipzig. Die Leipziger haben große Probleme im Moment. Also das sieht echt nicht gut aus. Da bin ich echt gespannt, wie die sich jetzt wieder zusammensammeln. Also deswegen, weißt du, man muss es jetzt natürlich schon, man muss den Ball schon noch flach halten, aber also der THW ist wieder top aufgestellt und sie scheinen wirklich in der Lage sein, die beiden absoluten Top-Leute noch für eine längere Zeit ersetzen zu können. Aber wir gehen ja jetzt so richtig in den Betrieb. Es ist ab sofort englische Wochen, zwei Spiele jede Woche. Champions League fängt nächste Woche an und dann gucken wir mal. Und ich kann dir eins sagen, die vier da vorne, Magdeburg, Kiel, Berlin, ich persönlich sehe Flensburg einen Tick dahinter, aber da kann ich mich auch täuschen. Aber die haben alle vier alles, was es braucht, um die deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Und aus meiner Sicht ist es nicht zu prognostizieren, wie das ausgeht, weil Dinge wie Verletzungen oder eben keine Verletzungen und positive oder negative Läufe, in die du einfach mal reingeraten kannst in der kurzen Saisonphase, siehe Kiel im vergangenen Jahr im Oktober, da hatten die ein paar Verletzte und haben 3-4 Minuspunkte aufgesammelt, die sie normalerweise nicht kriegen. Und das hat sie die Meisterschaft dann gekostet. Weißt du? Sowas wird dann am Ende das Ganze entscheiden. Und du kannst ja nicht prognostizieren, wer sich verletzt oder wer nicht. Das ist nicht vorherzusehen. Das wird mega geil. Also da bin ich absolut von überzeugt.
Dann lass uns den Handballteil schließen. Apropos mega geil. Der VfL Gummersbach ist wieder da und Götze, heute Abend gegen den regierenden deutschen Meister, gegen den SC Magdeburg. Wie konkurrenzfähig ist Gummersbach?
Ja, offenbar sehr, denn sie haben ja zum Auftakt gleich mal in Lemgo gewonnen.
Ja.
Der VfL Gummersbach ist mit einer wirklich interessanten Mannschaft zurück in die Bundesliga gekommen. Sehr, sehr jung, sehr talentiert. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Finde ich großartig. Ja, weißt du, du hättest ja jetzt auch dir den einen oder anderen im gesetzteren Alter mit einem etwas größeren Namen mit dazu holen können. Das machen sie nicht. Das haben sie nicht gemacht. Klar haben sie sich auch verstärkt an der einen oder anderen Stelle, auch mit Erfahrung. Aber grundsätzlich sind da ganz viele hochtalentierte junge Kerls mit drin. Sie haben einen coolen Trainer mit Gudjon Valur Sigurdsson, einem der größten isländischen Handballspieler aller Zeiten und jetzt offensichtlich auch erfolgreich als Trainer. Das ist eine totale Bereicherung für die Bundesliga. Nicht nur der Name VfL Gummersbach, das will ich damit betonen, sondern auch die Mannschaft, mit der sie da antreten. Jetzt haben sie natürlich heute, das ist ein sehr wunderbares Spiel. Ich meine, was hat denn Gummersbach bitte gegen Magdeburg zu verlieren? Also ich will jetzt hier nicht die Gummersbacher in irgendeine Wahnsinnsposition versetzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Gummersbach heute Nervpotenzial hat für Magdeburg. Warten wir es mal ab. Könnte ein lustiges Spiel werden.
Jetzt nur meine Unwissenheit bitte noch zu verzeihen, aber wird Gummersbach auch Spiele in Köln austragen oder haben die mittlerweile eine Halle, dass sie immer in Gummersbach spielen?
Nein, okay. Die haben ja seit Jahren diese eigene, relativ neue Halle, noch die Schwalbe Arena.
Ah, ja, okay.
Da passen, glaube ich, ein bisschen mehr als 4.000 Zuschauer rein. Das ist genau das Richtige von der Größe für Gummersbach. Das Thema ist lange durch.
Na bitte. So,
in Köln haben ja ganz andere Sachen stattgefunden.
Ja, ich spreche ja gleich mit Dre auch drüber. Götze, so, wer gewinnt die US Open bei den Frauen? Wer gewinnt sie bei den Männern? Jetzt ist ja die Auswahl nicht mehr so groß.
Herr Jesus. Also, bei den Frauen. Swiatek gegen, hilf mir, Halbfinale.
Ja, Garcia. Und jetzt fällt mir die zweite selber nicht ein, die oben im Halbfinale ist. Moment. Garcia.
Ich habe vorhin noch geguckt. Hey, das ist echt.
Das ist schwierig.
Also zwischendrin habe ich echt das Gefühl, ich werde richtig alt.
Also pass auf. Oben haben wir Caroline Garcia.
Schabeur gegen Garcia und Sabalenka genau. gegen Sabalenka.
So, ja, so weit bin ich auch schon weg. So bitte. Was sagst du?
Ich denke, dass Swiatek das Ganze gewinnt, würde mir aber wünschen, dass es uns Schabeur macht. Also mit der kann man einfach sich wunderbar mitfreuen, finde ich. Finde, das ist
ja, die ist lustig. Die spielt auch lässiges Tennis. Ja.
Unglaublich sympathische Frau, die tolles Tennis spielt, ungewöhnliches Tennis, variantenreiches Tennis, vielleicht nicht mit der Power wie andere, ja, die da im Halbfinale stehen, aber das macht Spaß zuzugucken. Und auch wie sie was sie da für ein Standing mittlerweile in Afrika hat und wie sie diesen Kontinent vertritt, das musst du erstmal tragen können auf zwei Schultern. Das beeindruckt mich sehr. Ihr wünsche ich das von Herzen, dass ihr einen Grand Slam gewinnt. Warum denn nicht jetzt die US Open? Und bei den Männern? Also
ich mag Casper Ruud. Aber, pass auf. Und ich glaube, er kann es gewinnen, einfach nur, weil er noch wenig Kraft verbraucht hat, weil er athletisch gut ist. Aber es wäre halt so wahnsinnig langweilig, wenn er es wirklich gewinnen würde. Ich hoffe, dass Alcaraz gewinnt jetzt, ganz ehrlich. Oder Tiafoe, aber Tiafoe traue ich es nicht zu im Finale dann, leider. Sorry.
Also es ist echt super schwer, finde ich, vorherzusagen. Man muss jetzt auch Khachanov alles zutrauen, Alter. Ich meine, wie der sich stabilisiert hat, das hätte ich im Leben nicht.
Nein, Khachanov spielt ja alle heiligen Zeiten, spielt ein gutes Turnier, damals Paris-Bercy, dann letztes Jahr Olympia und jetzt halt wieder bei den US Open. Ja.
Also, eine ganz zentrale Frage ist, wie schnell sich Alcaraz erholt und ob er sich überhaupt erholt in der kurzen Zeit von diesem, auch für ihn, er ist ja topfit, unglaublich, fast unmenschlich anstrengenden Match gegen Jannik Sinner. Wenn er sich erholt, ist er für mich der ganz leichte Favorit, aber ich traue es Tiafoe auf jeden Fall zu. Ja, warum denn nicht? Also wenn Tiafoe ins Finale kommt, gewinnt er.
Schön, ihr hört es hier first. Das ist doch gut. Das ist endlich mal eine Ansage. Das heißt endlich mal, Götzi macht immer Ansagen. Pause, Big Show 576.
Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Also pass mal auf, jetzt wird es gleich hochliterarisch, weil Babsi Schätz sitzt neben mir im Media Garden. Aber, liebe Babsi, wir müssen zwei Dinge zuerst klären. Du spielst also beim, darf man Legendenturnier sagen, oder war es ein Einladungsturnier in Wimbledon?
Invitational Doubles nennt man das. Ist ein Einladungsturnier, wo diverse ehemalige Spiele angeschrieben werden und ich habe natürlich einen Luftsprung gemacht, dass ich wieder dabei sein durfte und habe dieses Jahr wieder gespielt.
Mit Nathalie Deschies, und dann kommst du dorthin und erstes Match gegen Hingis und Kleisters. Kleisters hat vor einem halben Jahr noch geglaubt, sie kommt zurück auf die Tour und Hingis könnte jetzt wahrscheinlich noch mitspielen. War es trotzdem schön?
Ja, es war schön. Es war nur ein bisschen stressig, das alles unter den Hut zu bringen. Also speziell vor diesem Match hat Novak Djokovic gespielt. Da habe ich noch eine 20-minütige Sendung gehabt für Eurosport. Wir waren TBA, also wir wussten nicht genau, wann wir spielen. Bin dann nach der Sendung, habe ich mein Handy geschaut und gesagt, jetzt in 5 Minuten auf Platz so und so. Habe dann kurz mal die Panik gekriegt und bin wirklich schnurstracks in die Umkleide, habe mich abgeschminkt, nicht eingeschlagen an diesem Tag, weil ich keine Zeit gehabt habe.
und direkt am Platz. Dort haben dann Hingis und Kleister schon gewartet und wir sind richtig abgezogen worden. Also die, vor allem Hingis ist noch relativ motiviert. Okay. Also die hat, wir hatten überhaupt keine Chance, aber ja, es hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist natürlich eine Ehre, wenn man eingeladen wird, dort dabei zu sein. Aber für mich ist es relativ hart, eben das Ganze zu kombinieren mit meiner Arbeit. Das schwierig.
Auf Martina Hingis werden wir vielleicht gleich zu sprechen kommen. Ich bin, was ich bin, heißt deine Autobiografie. Zweite Frage aber zuerst noch. Die erste Woche hier ist im Zeichen von Serena gestanden und es hat ja jeder sie schon gelobt und für ihre Bedeutung für Tennissport ein Wort übrig gehabt. Ja, wer kann sie ersetzen und was wird dem Tennissport fehlen, wenn sie jetzt nicht mehr spielt?
Ich glaube, es wird ein großes Loch in den Damentennissport gerissen werden oder wird gerissen, wenn Serena Williams jetzt wirklich nicht mehr spielen sollte. Und das nehme ich jetzt von dem gehe jetzt einmal aus. Sie war die letzten 25 Jahre fast dabei. Und ja, also sie hat den Tennissport bei den Damen so geformt und hat so viele Erfolge gefeiert. Sie hat so viel für Frauensport getan auf der ganzen Welt letztendlich. Und ich glaube, den Leuten, solange sie noch dabei war, ist es eigentlich gar nicht so bewusst gewesen. Ja, spielt die Serena, spielt sie nicht. Aber jetzt letztendlich hat sie eben hier ihr letztes Match gespielt. Und also ich bin da schon auch emotional geworden, weil ich mir gedacht habe, jetzt geht diese Ära zu Ende. Und es ist schon sehr traurig. Also sie hat, wie gesagt, viel für das Damentennis getan, wenn man anschaut vom physischen her, von der Athletik her, von der Geschwindigkeit her, wie die Damen gespielt haben. Also sie war ja wirklich die erste mit ihrer Schwester Venus, die so richtig Gas geben konnten und die einfach die Geschwindigkeit von den Schlägen, wo es ganz anders war. Und eben dann auch viel für Damensport eben gemacht. Also man hat ja gesehen, jetzt wo die Serena da gespielt hat, jeden zweiten Tag, es war bummvoll, die ganze Welt schaut auf sie, die ganzen amerikanischen Celebrities sind da, ehemalige Präsidenten von Amerika, also es ist unglaublich, dass wirklich jeder darauf geschaut und ich glaube, dass es sehr selten ist, dass jemand so eine Menge anzieht, so viele Fans anzieht und dass es das in der Zukunft vielleicht dann immer so schnell geben wird, also jetzt im Tennis oder generell im Frauensport. Also von dem her haben wir auch einiges zu verdanken. Es ist natürlich, viele sagen ja, wie sie sich teilweise aufgeführt hat, gerade hier bei den US Open, aber man muss das große Bild anschauen und es ist schon unglaublich, weil es war wirklich nicht leicht für sie. Also sie ist wirklich vom Nichts gekommen. Der Vater hatte diese Idee eben, nachdem er die Rusici spielen gesehen hat, ja okay, meine Mädels sollen Tennis spielen und dass das wirklich auch aufgegangen ist, ist unglaublich. Und gerade von ihrem Ursprung her, das Afroamerikanische, da haben sie es auch nicht leicht gehabt. Tennis war ist immer noch, jetzt nehmen wir so, immer noch weißer Sport irgendwie und es war für sie ja nicht leichter irgendwie herumzureisen auf der ganzen Welt. Also sie ist mit sehr vielen Dingen konfrontiert geworden und hat das bravourös gemeistert. Also es ist ein Riesenloch jetzt gerissen worden in die WTA-Tour, denke ich. Natürlich versucht man andere Spielerinnen dann zu promoten, aber diese Schuhe zu füllen, das weiß nicht, ob ich das noch miterlebe.
Ja gut, eine Spielerin, die muss erst einmal was Großes gewinnen. Also vom Charisma her ist es Corey Goff aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, ob du noch jemand anderen siehst, einfach nur vom Charisma her.
Ja, definitiv. Also ich liebe Coco Goff, ihr zuzuschauen, wie sie spielt. Vor allem nützt sie ja diese Plattform als Tennisspielerin, wirklich auch kräftige Aussagen zu tätigen. Und da geht es nicht nur um Vorhand und Rückhand. Und das finde ich total toll. Also sie ist sehr, sehr erwachsen, obwohl sie noch sehr, sehr jung ist. Und man wird schauen, wie weit sie ist. Aber ich meine, die Latte ist da schon sehr hoch gerichtet. Gell? 23 Grand-Slam-Titel, dann dazu noch 14 im Doppel. Das muss man erst einmal hinkriegen, so eine lange Karriere zu haben, mit 40 noch so Tennis zu spielen, fast 41, wie sie letztens gezeigt hat gegen Ayla Tomljanovic. Also es ist, glaube ich, die Serena ist eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Und das ist natürlich schwierig, dann in diese Fußstapfen zu treten.
Ganz vergessen wollen wir natürlich die Schwester auch nicht. Die hat 7 Grand Slam Titel gewonnen und war bei Olympia auch ganz stark. Schauen wir mal, ob wir die noch sehen. So, ich bin, was ich bin, erschienen im Morava Verlag und...
Nein, im Egot Verlag.
Okay. Ja, ist ja gut, dass wir das geklärt haben. So, und ich glaube, der Rahmen schon ist mal interessant. Und zwar der Rahmen im Buch. Du hast ein Vorwort von deinem Mitstreiter hier, Mats Wilander, und du hast ein Nachwort von Thomas Muster. Haben die sich aufgedrängt oder war das für dich völlig klar? Also Mats sehe ich ja, Und Thomas Muster, aufgrund dessen, dass er Nachbarn in Australien war, aber wie hat sich das ergeben?
Ja, also das Vorwort, das habe ich recht passend gefunden, denn Tennis zieht sich ja doch durch mein Leben durch wie ein roter Faden. Und der Mats kennt mich eben irrsinnig gut. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren jetzt zusammen. Und natürlich hat er auch kennen Menschen, Mats Wilander. Und er hat sofort gesagt, ja. Er hat zuerst einmal gesagt, was, du schreibst eine Autobiografie. Also das ist ja, muss das sein. Und da bist du noch viel zu jung und hin und her. Dann habe ich gesagt, ja. Aber dann war er gleich, es war eine Ehre für ihn eben, dieses Vorwort zu schreiben. Und er hat das auch wirklich super gemacht. Also wo er mir das dann durchgeschickt hat, habe ich mir gedacht, das ist echt total lieb und war sehr gerührt irgendwie. Und mit dem Tom, ja, natürlich auch, weil der Tom, den kennt auch natürlich jeder. Ich habe mit dem Tom ein super Verhältnis. Wir schätzen uns jetzt sehr und sind wirklich gut befreundet. Und da habe ich mir gedacht, ja, es würde auch die Leser wahrscheinlich interessieren, wie er so über mich denkt und wie unsere Vorgeschichte und unsere Geschichte überhaupt ist. Und man will natürlich auch eine Geschichte von sich erzählen, eben in dieser Autobiografie. Also mir war es auch wichtig, dass das Buch abwechslungsreich ist, dass viele kleine Interviews von oder kleine oder größere Interviews von Wegbegleitern dabei sind, um das eben witzig zu gestalten, informativ zu gestalten und eine Lektüre ist, die man leicht liest und nicht weglegen will. Also wo man dann sagt, okay, das Kapitel überspringe ich jetzt. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut gelungen in diesem Buch und da hat natürlich der Mats und der Tom auch dazu beigetragen.
Jetzt bist du, also mein Eindruck ist jetzt hier so, wenn man dich bei den Interviews sieht, du kommst mit allen gut aus. Ja? Du hast halt diesen Charme, du hast das Wissen, du bist so eloquent. Und wenn du sagst, deine Weggefährtinnen oder Weggefährten, die dabei waren, war das immer schon so, ja? Dass du auf der Tour, weil ich nehme mal als Gegenbeispiel Daniel Collins, die ist halt einfach feisty. Du bist mir nie feisty vorgekommen. Also war das bei dir immer schon so, dass du mit allen Leuten während deiner Karriere auch oder mit den meisten Leuten gut auskommen bist?
Ja, schon. Also ich glaube, ich bin ein sehr umgänglicher Mensch und ich meine, wenn ich jetzt jemanden gar nicht mag und das ist jetzt eigentlich sehr selten, nachher gehe mit dem jetzt auch, man respektiert man sich trotzdem, aber gehe mit dem wahrscheinlich jetzt nicht Abendessen, aber akzeptiere diesen Menschen. Aber sonst generell habe ich eigentlich nie Probleme, mich mit Menschen zu verstehen. Ich bin immer sehr wissbegierig, interessiere mich einfach, Menschen kennenzulernen und das war damals schon so. Also ich habe auf der Tour irrsinnig viele Freundinnen und Freunde gehabt.
Keine
ja.
Bessere als Anke Huber, oder?
Doch, Anke Huber.
Anke Huber spielt auch eine Rolle in dem Buch. Ich habe es nicht ganz verstanden, weil Stefan Steinacher hat in Kitzbühel irgendwas zu dir raufgeplärt, als du für das Servus-TV oben warst. Da war doch irgendwas mit Anke Huber.
Ja, Anke Huber ist auch interviewt worden, ist natürlich ein großer Teil oder viele Jahre haben wir gemeinsam auf der Tour gespielt, haben Doppel gespielt, haben Zimmer geteilt teilweise und sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Wir sehen uns leider jetzt viel zu wenig und es war mal wichtig, dass sie da ihren Senf dazu gibt. Habe ja beim Vorab sagen müssen, du alles brauchst aber auch nicht erzählen. Also es gibt gewisse Dinge, die da nicht im Buch drinnen stehen, aber trotzdem, wie gesagt, sind viele Wegbegleiter. Und das ist mir immer wichtig, deswegen das Buch ich bin, wie ich bin. Dass ich glaube, wenn du mich siehst und wenn du mit mir redest, dann will ich immer gleich sein. Also ich finde das immer furchtbar, wenn sich Menschen verstellen, wenn sie bei Veranstaltungen sind, wenn auf einmal irgendwelche anderen Leute dabei sind. Mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, mit wem ich rede und bilde mir da eigentlich meine eigene Meinung und versuche einfach immer so zu sein. Und auch für Eurosport oder Servus TV vom Fernsehen ist es mir immer wichtig, authentisch zu sein, dass ich mir selber am Abend im Spiegel schauen kann und sagen, okay, das warst jetzt du wieder den ganzen Tag. Also das finde ich ganz, ganz wichtig und ist für mich unverständlich, wenn es auch anders wäre.
Ich habe ja schon ein bisschen quer gelesen und ich möchte nicht zu viel verraten, aber wenn ich dir jetzt die Stichworte Wettspiel, Mafia und Jan Tiriak hinwerfe, worüber magst du lieber ganz kurz was erzählen?
So, es steht beides im Buch, ich kann über beides sprechen. Jan Tiriak war lustig, weil der halt in Wimbledon bei diesem Interview seine Brillen nicht runtergegeben hat und ich habe seine Augen nicht gesehen und das finde ich ganz schlimm, wenn man jemanden nicht ins Gesicht schauen kann. Und dann habe ich ihn doch recht höflich gebeten, oder auch nicht so höflich oder recht resch oder forsch, warum er jetzt die Brillen um hat, dass er sie doch einmal runtergeben, damit ihn sein Gesicht sehe. Und das hat er dann auch getan. Also das ist mir wichtig, immer der Augenkontakt. Und es gibt natürlich viele Spieler, die auf Zeiten schauen, wenn sie mit dir Interviews machen, wie ein Curious, wie ein Murray. Und da würde ich dann schon ab und zu, habe ich früher auch gemacht, sagen, du kannst du mir mal anschauen, bitte.
Okay, gut, das ist Ja, ist aber eine Sache der Höflichkeit.
Ja, oder wenn man sich zuprostet oder so. Weißt, wenn jemand dann wegschaut und sagt, jemand, kannst du mir anschauen? Nein, das geht gar nicht. Das mag ich gar nicht.
Also ich bin, was ich bin, support your local bookshop. Ihr könnt es natürlich auch online bestellen, aber ihr könnt auch um die Ecke gehen.
Thalia oder, ja, online.
Online, oder dann doch online. Jetzt ist natürlich so, du hast natürlich eine zauberhafte Stimme. Wir kennen sie alle aus dem Fernsehen und manche Autoren gehen ja gerne auf Lesereise. Ist da, und du hast so viel zu tun, aber auf der anderen Seite. Hast du vor, dass du irgendwann mal ein paar Kapitel vorliest irgendwo?
Ja, also ich möchte generell auch ein Audiobuch daraus machen. Es wird dann vor der Stadthalle, also möchte ich ganz gern was machen, eine Lesung, beziehungsweise beim Thalia oder beim Morava eben dann Unterschriften geben oder Signaturen eben in diesem Buch. Und das wird jetzt noch alles organisiert, aber ich glaube, es haben mir ganz, ganz viele schon angesprochen, wie auch der Herr Antonisch. Es soll doch ein Hörbuch daraus, weil er nimmt kein Buch in die Hand und liest. Er hat keine Zeit, er ist viel zu unruhig, er kann sich nicht hinsetzen auf die Couch. Und da habe ich gedacht, ja, und es haben mehrere gesagt, und diese Zeit werde ich immer nehmen, um das eben als Hörbuch auch aufzunehmen, glaube ich.
Ja, Stadthalle ist Ende Oktober, da haben wir, oder ja, Mitte, Ende Oktober, da haben wir noch ein bisschen Zeit, das ganze Ding uns anzuschauen. Wenn ich noch ganz kurz mal kurz zurückgehen darf, vor ein paar Wochen, das Turnier in Hamburg, du warst ja dort am Start. Wie war denn dein Eindruck von der Hamburg-Woche? Also die ersten drei Tage, wenn man so im Fernsehen gesehen hat, war es nicht besonders voll, aber lebt dieses Turnier? Ich weiß, du bist auf diese Frage nicht vorbereitet, aber aber irgendwie schon.
Also ich finde es, ich habe ja Hamburg, das Turnier, immer geliebt. Ich habe selber sehr oft dort gespielt, habe mich immer sehr wohl gefühlt dort, weil die Anlage super finde, der Center Court ist genial und die Stadt ist einfach ein Wahnsinn. Und ich habe es ganz, ganz toll gefunden, dass es ein Combined-Event in diesem Jahr war. Das erste Mal natürlich muss man auch da ein bisschen hineinwachsen, weil natürlich alles ein bisschen größer ist. Am Anfang war etwas weniger los, aber dann zum Schluss war es eigentlich ziemlich voll. Also die letzten Tage war unglaubliche Atmosphäre. Ich fand da das Feld Wahnsinn, das Finale von Musetti und Alcaraz. Das war unfassbar. Und ja, bei den Damen ist halt ist ein bisschen ein kleineres Turnier, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich sehr, sehr, sehr positiv eingestellt von dem Turnier wegfahren, weil ich bin ein totaler Fan von Combined Events. In Deutschland hat es das überhaupt noch nie gegeben oder ewig lang schon immer. Also da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Und da wird einfach für den Zuschauer so viel geboten. Und möchte natürlich mehr auf der Tour von diesen Combined Events sehen, wird auch kommen, was ich so gehört habe. Aber also von dem her fand ich es eigentlich jetzt sehr positiv. Also muss ich das nur anders erlebt haben wie du?
nein, gut, wenn du vor Ort bist, ist natürlich was anderes. Aber die ersten drei, vier Tage schaue ich so und denke mir, okay, da ist ziemlich viel Platz auf der Tribüne. Aber das,
es ist ja ein großes Stadion, gell? Aber es war, also die Atmosphäre war genial. Es ist schon, also wie gesagt, vielleicht am Anfang, da kann ich mich erinnern, aber ich kann mich erinnern, die letzten drei, vier Tage, da war echt enorm viel los und das war ziemlich voll. Und das, wir haben kein Studio gehabt, wir haben immer in den Tribünen da irgendwie filmen müssen. Wir haben schauen müssen, dass wir irgendwie einen Platz finden, weil es so voll war.
Jetzt schließe ich noch ganz schnell den Kreis zu deinem Partner in Crime, Mats Wilander nämlich. Würdest du sagen, ich sage von vorne, er ist eine Legende, aber Mats ist schon eine Tennislegende, oder?
Ja, absolut ist er eine Tennislegende. Also Mats hat 7 Grand Slam-Turniere gewonnen. Ich kenne ihn jetzt anders als andere. Sowas von Bodenständiges, sowas von normal, das ist ein Wahnsinn. Und ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Ich habe ja mit vielen unterschiedlichen Menschen und Ex-Tennisspielern gearbeitet und er überrascht mich immer wieder. Er hat immer wieder andere Antworten, er hat immer wieder andere Ansichten und man neigt natürlich, wenn man jetzt viel fürs Fernsehen macht, sich zu wiederholen und das ist bei ihm nie der Fall. Und von dem her finde ich das immer sehr spannend, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er eben immer was Neues gibt. Ich finde, dass das kein anderer so macht wie er. Und also vom Menschlichen her gibt es sowieso nichts, also da ist 1A.
Warum sage ich das? Es gibt hier ein Medienrestaurant, wo eben die Journalisten hingehen. Und wen habe ich jeden Tag dort gesehen? Das ist Mats Wilander, der dort reingeht, 7-facher Grand Slam Champion. Ich habe mal so überlegt, mindestens Top 20 all time, wenn man so mal die Tennisspieler sieht. Und Mats nimmt sich da was auch immer jeden Tag, setzt sich dorthin, komplett unprätentiös. Es redet ihn zum Glück keiner an, weil ich glaube, wir seine Ruhe haben, aber selbst wenn man ihn ansprechen würde, das finde ich einfach stark.
Ja, das ist stark. Ja, aber er hat ja Zutritt natürlich in der Players Lounge. Er hat gesagt, dort geht das sicher nicht hin. Das ist ganz witzig, weil das Essen dort sehr gut ist. Ich gehe zum Beispiel immer dorthin, ja, und hole mir mal Essen, ja, weil man denkt, ich will mich gescheit ernähren. Und er hat gesagt, na, dann bringt ihn niemand drauf. Er will eigentlich keinen Segen und das ist ihm irgendwie fast unangenehm. Ich konnte ihn überzeugen, jeden Tag ein Auto zu bestellen, damit ich mitfahren kann, weil er kriegt natürlich ein Auto als ehemaliger Champion. Also wirklich, er ist so normal. Du kannst ihn auch immer ansprechen, egal wer es ist, auf ihn zugehen und was fragen. Er liebt Tennis, das ist seine Leidenschaft und ja, fühlt sich wahrscheinlich jetzt schon mehr als Journalist sozusagen oder als Eurosportler, als ehemaliger Tennisspieler. Aber er kann sich an alles noch ganz genau erinnern im Vergleich zu mir. Ich kann mich an vieles nicht mehr erinnern von meiner Tenniskarriere. Er kann sich, glaube ich, an jeden Punkt erinnern.
Deshalb hat sie es ja aufgeschrieben, die Babsi-Chat. Ich bin, was ich bin, damit er nicht zu viel verloren geht. Ja, und das war's. Wie gesagt, mit der Babsi habe ich das noch in New York aufgenommen. Ich bin zurück. Nächste Woche gibt's die Big Show 577. Vielleicht haben wir auch ein Daily mit dem Anchorman. Muss man mal schauen. Einfach mal unsere Website checken. Auf jeden Fall am Sonntag gibt's dann mit Andreas Renner Musikradio 360. Und kommende Woche aller Voraussicht nach pflege ich an dieser Stelle zu sagen Big Show 577.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!